Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Moin moin, schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Ich bin der Daniel und wer mich kennt, der weiß, ich bringe hier regelmäßig diverse Videospielanspielungen. Und deswegen haben wir uns mal gedacht, es muss wieder eine neue Episode her, wo wir mal über Videospiele reden. Und keine Angst, wir packen jetzt nicht den dicken Hammer heute aus. Ja, doch eigentlich in einer Szene schon, fällt mir gerade ein. Aber wir wollen heute über ein ganz bestimmtes Videospiel reden. Nämlich über Mortal Kombat. Der erscheint zum Zeitpunkt des Releases dieser Episode, der 2. Teil im Kino. Und da musste ich mir direkt einen ganz besonderen Fighter einladen heute, nämlich den guten Phil von Ruhe im Saal. Ich grüße dich, Phil. Schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Es ist ungewohnt, mal auf der anderen Seite des Moderationsplatzes zu sitzen. Aber ich genieße es heute wahnsinnig, dass ich mal nicht durch eine Episode führen muss mit dir als Gast, sondern dass ich hier sein darf. Und es freut mich sehr und ich grüße eure Hörerinnen und Hörer sehr herzlich.
Genau, wir kennen das ja schon zwar von Let's Cast, da ist unsere Aufnahme auch schon ein bisschen her, die letzte.
Die nächste kommt bestimmt.
Definitiv, genau. Ansonsten bin ich ja quasi, wie hast du es schon schön genannt, ich gehöre zum Inventar bei Ruhe im Saal. Ne?
Richtig, das ist... Du bist quasi das inoffiziell 5. Nicht-Mitglied. So.
Das 5. Rad am Wagen, das Maskottchen, je nachdem, wie man es sehen möchte.
Aber wir haben das schönste Maskottchen der Podcast-Geschichte. So sieht es nämlich aus. So musst du das sehen.
Vielen Dank.
Ach so, du redest von dir. Nee, ich meinte eigentlich Batz, aber okay.
Ach so.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber wir reden heute über ganz viele andere schöne Menschen, die sich auch gegenseitig mal ordentlich einen auf die Moppe geben, nämlich über Mortal Kombat. Phil, ich habe dich ja nicht nur eingeladen, weil du auch ein unglaublich hübscher Mensch bist, sondern weil du ja auch so ein kleines Herzchen für diese Videospielreihe hast. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du zu Mortal Kombat gekommen bist und wie vielleicht Mortal Kombat an sich so sich in der Rangliste deiner liebsten Fighting Games einreiht?
Ja, jetzt muss ich hier gleich mal direkt am Anfang den Hadouken platzen lassen, denn auch wenn Mortal Kombat zuerst da war, mit, ich glaube, 92 ist das erste Spiel erschienen, oder 91 oder 92?
92,
ja. Ich bin aufgrund meines Alters, bin ja noch gerade so in die 80er hineingerutscht, bin ich tatsächlich ein großes Street Fighter Kind. Also ich bin mehr so der Ken Ryu und Guile und Dalsim und die dementsprechend, da werde ich hoffentlich dieses Jahr noch sehr frohlockend im Kinosaal sitzen. Und Mortal Kombat kannte ich früher tatsächlich, weil es ja auch am Anfang sehr, sehr schwer war, an diese Spiele zu kommen, muss man auch fairerweise mal an der Stelle sagen. Für die jüngeren Hörerinnen und Hörer kennen das bei euch wahrscheinlich gar nicht, aber wir mussten den Scheiß noch irgendwo von irgendeinem Freund aus Polen oder so bringen lassen. Und ich bin in Anführungsstrichen erst so nach Start der 2000er wirklich eingestiegen. Ich glaube, irgendwo bei Mortal Kombat Armageddon oder so. Das müsste Anfang, ich glaube 2005, 2006 sowas gewesen sein. Wo dann so der richtig erste Kontakt war. Und da gab es ja natürlich Remakes und Auflösungen und mit Emulatoren und so. Aber wie viele Fighting Games aus der Zeit, vieles ist halt auch jetzt nicht ganz so gut gealtert. Aber spätestens seit Mortal Kombat X, also seit 2015, bin ich halt durchgehend mit an Bord. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, die guten Fighting Games heutzutage, die kannst du an einer Hand abzählen.
Mhm.
Und da mache ich wohlwollend schon Dead or Alive mit rein. So, ne? Aber ich glaube, das Hauptbeef liegt irgendwo bei Tekken, Street Fighter und Mortal Kombat. Und Tekken ist bei mir leider immer so auf dem letzten Platz gewesen. Ich habe das nie so ganz gefühlt und ich war halt dann immer ganz klar Street Fighter und Mortal Kombat hat sich jetzt über die letzten Jahre dann auf den 2. Platz vorgedrückt und macht durchaus Spaß. Das heißt, ich kenne jetzt nicht jede Figur einzeln mit Namen und die komplette Lore, aber ich sag mal so, ich weiß so grob, um was es geht da drin und warum wir das alles auch spielen und man kennt auch so den groben Rooster. Und genau. Ich kann aber sagen, ich habe den Film tatsächlich, also den ersten Film, und den zweiten, nee, den ersten, zweiten Film vor den Spielen geguckt, bevor ich so richtig drin war. Genau.
Ah, okay. Das heißt, du kanntest quasi so das Setup und die Charaktere durch den Film schon so ein bisschen und hast hinterher entdeckt, Mensch, da gibt's auch ein Spiel zu.
Nee, ich wusste, dass das Spiel existiert, aber ich hatte halt erst Kontakt dann eher mit den Filmen und dann irgendwann war es einfacher, an solche Spiele ranzukommen und durch Sicherheitskopien und so. Und genau. Aber hab viel Liebe für das und hab auch schon viele tolle Couchabende und Online-Abende damit verbracht. Genau. Wie ist es denn bei dir? Ich glaube, ich habe mich mit dir noch nie über Fighting Games unterhalten. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir ist.
Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein Stinker bin, was Fighting Games angeht. Also damals, als ich noch jung und frisch war, da ging das eigentlich ganz gut. Ich habe da, wie du auch, eigentlich massig Street Fighter gezockt und dann hinterher auch Tekken mit meinem Bruder, als wir die erste PlayStation bekommen haben. Da war ich, glaube ich, auch noch ganz gut. Aber je älter man wird und je komplexer diese Fighting Games werden, desto mehr war ich dann da raus, weil ich einfach zu doof bin, mir Tastenkombinationen zu merken, glaube ich, da. Oder auch, glaube ich, wenig Energie habe, da so viel Zeit reinzustecken, bis das hinterher in Fleisch und Blut übergeht. Das heißt, ich bin eher so der Buttonmasher und ich zock das einfach zwischendurch just for fun und für die Vibes. Und deswegen finde ich eigentlich auch ganz cool, dass seit Mortal Kombat X ja auch dieser Story-Modus noch so ein bisschen mehr in diesen Vordergrund gerückt ist.
Ja.
Und ich dann einfach eine coole Geschichte mit coolen Charakteren und einer geilen Lore dann durchzocken kann und dann hinterher, wenn es vorbei ist, auch sage, so, ja, das war jetzt ganz nett, ich bin ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber ich habe da jetzt auch keine Ansprüche, irgendwie ein großer Crack in den Fighting Games zu werden.
Ja, aber das ist halt das, warum es mich immer bei Street Fighter so ein bisschen gehalten hat und das ist jetzt sehr, sehr grob vereinfacht. Ich weiß, dass es unter der Oberfläche deutlich komplexer ist. Aber bei Street Fighter hast du halt bei 90% der Charaktere so ein einheitliches Moveset, ne? Irgendwie vierte Drehung links, vierte Drehung rechts, Kick, Schlag, was auch immer. Gerade damals in der Arcade-Zeit, in der Nintendo- und Super Nintendo-Zeit, hattest du jetzt auch noch nicht so viele Buttons und so, ne? Ich meine, mit Street Fighter 2 Turbo und so wurde dann auch schon ein bisschen das Spielprinzip etwas beschleunigt, etwas verschnellert. Später kamen ja dann auch noch irgendwelche Ultimate Charges und sonst irgendwas mit dazu und dann ist es ja auch nach und nach komplexer geworden, aber das Core-Moveset ist halt gleich geblieben. Deswegen ist halt gerade bei Mortal Kombat so alle Charakter, wie jetzt halt Sonya oder Jax oder eben auch Johnny Cage, die halt auch sich so ein bisschen dieses Moveset teilen, so eine Vierteldrehung hier, ein bisschen dreimal irgendwie den Knopf drücken oder irgendwie hier und also irgendwie zwei Knöpfe gleichzeitig drücken, geht noch hin, aber sobald es dann halt eben auch in die Geschichte, gerade bei den Fatalities, ne, wenn du dann irgendwie BBA, YY, BBA, Vierteldrehung, XRR irgendwie drücken musst, ist so, ja, okay, das überlasse ich dann den Profis.
Genau. Und den letzten hast du dann irgendwie müh zu schnell oder zu langsam gedrückt und dann ist der ganze Fatality im Arsch und dann ärgerst du dich wieder, dass du nächste Runde spielen musst, bis du wieder die Möglichkeit hast.
Das ist völlig richtig und ich finde es sehr toll, da schon mal ein ganz kleiner Minispoiler in Mortal Kombat 2, ich finde es sehr toll, dass sie diesen Moment auch eingefangen haben in dem Film. Ich hab da als Einziger auch im Kino laut gelacht.
Genau, das ging mir genauso. Ja, aber ich bin tatsächlich auch recht früh mit Mortal Kombat eingestiegen und witzigerweise, also normalerweise hat man ja Eltern zu Hause, da gehöre ich zum Beispiel bei meinen auch zu, die penibel drauf achten, was die Kinder denn zocken und gucken und nee, das ist jetzt aber erst ab 12 und du bist noch 8, also guckst du das nicht. Und mein Vater hat damals halt so, ja guck mal hier, ich habe von meinem Arbeitskollegen hier dieses Spiel mitgekriegt, auf 3 Disketten kopiert. Der sagt, das gibt's nicht in Deutschland, das müssen wir uns mal angucken, warum das jetzt hier verboten sein soll. Und dann hat er noch mit dazu eine ausgedruckte Anleitung gehabt mit, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese alten Schubbinder, wo du dann diese Plastikstreifen, natürlich, wo du dann noch Papierseiten reingeschoben hast, weil jedes Mal, wenn du diese Disketten gestartet hast, musstest du halt, alter Kopierschutzmechanismus, auf Seite 25, Zeile 3, Wort 5 eingeben, damit dieses Spiel gestartet hat. Das heißt, du musstest halt wirklich auch diese Anleitung parat haben. Und das war so, heute ist das halt Pixelbrei, aber damals war das für mich der krasseste Scheiß, den man da sehen konnte. Ich habe zwar die Fatalities auch irgendwie nicht hingekriegt, hab man über zwischendurch mal ein geschafft gerade irgendwie so, aber auch der Rest hat mich so fasziniert, weil es eben dieses düstere Feeling war, dieser Kampf auf Leben und Tod und das natürlich auch so dieser Gegenentwurf zum klassischen Street Fighter ist, was natürlich dann eher so von der bunten Welt und den schrillen Charakteren lebt.
Mhm. Ja, aber man muss das auch nochmal zurücksetzen, ne? Wann? 92 war der erste Teil.
Müsste 92
und der hat ja damals, ja, genau, damals im Gegensatz zu vielen anderen Spielen halt schon wirklich auf diese, in Anführungsstrichen, hyperrealistische Grafik gesetzt. Also, ne, du hattest ja richtig reell eingescannte Figuren und Personen, die dann halt eben dieses Moveset dann irgendwie mit, ich meine, es hatten sie mit Motion Capture, deswegen musste es ja über mehrere Disketten auch distribuiert werden. Du hast dann mit Motion Capture und so gearbeitet, deswegen wirkt das heute halt nochmal, also keine Ahnung, in Street Fighter 2 sieht auch heute in Anführungsstrichen immer noch gut aus, weil es halt einfach ein sehr pixeliger Retro-Charme-Look ist. Aber in Mortal Kombat 1 ist halt schwierig, wenn du echte Menschen halt verpixelst und dann ist es halt, ja, aber für damals war das crazy. Also das wurde halt auch auf dem Schulhof dann so getuschelt, so boah, krass. Ne? Und ich weiß so, in der Arcade waren halt immer die coolsten, die halt die Fatality-Kombos kannten. So, und dann standen halt alle immer im Schwimmbad oder so, wo halt solche Arcade-Automaten standen, haben dann alle immer zugeguckt, wie da halt irgendwie irgendwem der Kopf abgerissen oder irgendwo irgendwas zerteilt wurde. Was halt damals auch schon, also aus heutiger Sicht, super lächerlich aussieht und noch nicht so detailliert ist, wie man das heute kennt. Aber damals war es halt der König, wenn du das konntest.
Genau, der hat ihm die Wirbelsäule rausgerissen. Wie krass ist das denn? Aber würdest du denn auch sagen, ist das, was Mortal Kombat für dich auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, so diese Brutalität und die Fatalities? Oder gab es da noch andere Dinge, die dich da fasziniert haben?
Also natürlich ist der Haupt... Also jetzt kommen wir wieder ins Marketing. Hallo, willkommen bei Let's Cast FM. Der Haupt-USP. Es half natürlich früher im Brei der Fighting Games zu sagen, ey, wir haben das Hyperbrutalste und du kanntest halt diese Fatalities. Und natürlich sitze ich auch heute immer noch da, ob es jetzt bei Mortal Kombat X ist oder sonst irgendwo dabei, Mortal Kombat 1. Und finde es halt geil, wenn in irgendeiner Röntgenaufnahme dann wieder irgendeine Schädeldecke irgendwie als Suppenteller benutzt wird oder was auch immer. Aber fairerweise muss man, und das muss man auch attestieren, der ganzen Geschichte, dass du halt auch saucoole Figuren hast. Also du hast halt, was du halt auch dir bei Street Fighter oder was Street Fighter sich auch fairerweise abgeguckt hat, ne, dass du halt statt Ryu und Ken hast du hier halt Sub-Zero und Scorpion. Und das sind halt wahnsinnig ikonische, also auch popkulturell wahnsinnig ikonische Figuren. Und ich meine, du hast... Also das reicht ja bis heute, wenn du überlegst, jetzt gehen wir mal in Overwatch rein, da hast du einen Charakter, der heißt Roadhog und Roadhog hat halt einen Haken, mit dem man Gegner heranziehen kann und eine Voiceline ist halt auch Get Over Here. Mhm. So und aus den 90ern in ein Spiel der 2010er, 2015er Jahre und das lebt halt immer noch und Get Over Here ist halt einfach, das lebt in der Popkultur und ich glaube, das half halt einfach, dass du coole Figuren hast. Ich meine, du hast halt nicht nur eine Sonja, die halt, ja, eine US-Sonderspezialeinheit ist oder so. Du hast halt auch dann irgendwie so einen Donnergott Raiden oder du hast dann einen Scorpion oder einen Sub-Zero und dann hast du so coole Effekte und der eine ist Eis und dann hast du Feuer und dann hast du einen Metallhut. Und ich glaube, das sind all diese einzelnen Elemente, wo man einfach sagt, okay, das ist einfach cool genug, um auch für sich selber stehen zu können. Abseits von natürlich den ziemlich coolen Fatalities. Das gehört natürlich auch immer mit dazu.
Absolut. Ich glaube, das war diese Kombination aus diesen ikonischen Charakteren plus natürlich dem Schulhof-Mythos, dass das so das brutalste Spiel aller Zeiten ist und was für krasse Sachen man da machen kann. Also gerade wenn ich auch an Goro denke als vierarmigen Kämpfer. Gut, der hat ja auch mehrere Arme, das kann man dann hinterher
auch... Aber es
auch
ist geerdeter einfach. Es ist,
das stimmt, ja.
Street Fighter ist jeder, auch wenn du einen Blanker hast oder so, es sind halt trotzdem alles in Anführungsstrichen normale Erdenleute, ne, die halt irgendeiner Kooperation angehören. Der eine slidet, der andere hat Krallen an den Händen, der andere kann so ein bisschen Blitze machen. Es ist jetzt halt, da ist jetzt keine Ahnung, ja, Sub-Zero oder so mit dabei. Da ist jetzt kein Kano mit dabei, ne, oder kein Shang Tsung ist auch nicht mit dabei. Also es ist halt doch, es fehlt halt dieses krasse Fantasy-Element, das es halt nochmal irgendwie raushebt.
Genau, und du hast ja gerade schon gesagt, es ist auch in dem Sinne geerdeter, weil ja alles auf der Erde spielt und bei Mortal Kombat ist es ja allein von der Lore schon so, dass diese Realms gegeneinander antreten, dass du die Champions der Erde hast, die sich gegen Outworld beweisen müssen und dass sich andere Realms gegenseitig erobern können, indem sie in diesem Mortal Kombat gewinnen. Das ist ja das, was so die Spieler ausgezeichnet haben und was dann eben auch in den ersten Film mit übernommen wurde im Jahre 95, der mittlerweile Kultstatus erreicht hat. Regie führte Paul W.S. Anderson, den guten Herrn, den nimmt man heute nicht mehr so oft mit Kultfilmen in den Mund, aber damals hat er ein paar ordentliche Bänger rausgehauen, dazu gehörte eben auch Mortal Kombat. Wie stehst du denn so allgemein zu dem Film, Phil? Du hast ihn ja eben schon angerissen, weil du ihn vor den Spielen sogar noch gespielt hast. Also ist das heute für dich auch so ein Kultfilm, den du dir immer gerne mal wieder anschaust? Oder würdest du sagen, so aus heutiger Sicht, wenn man jetzt den noch gar nicht kennt und sich den heute anschaut, dann ist das vielleicht eher cheesy als Kult?
Ah, beides. Also es ist wahnsinnig schwer. Ich habe es, als wir, keine Ahnung, 2021, als wir vor 5 Jahren, oh Gott, über den Film gesprochen haben, hatte ich den auch das erste Mal seit vielen Jahren wieder gesehen und seitdem halt auch nicht mehr. Und das ist für mich so ein 3-von-5-Film. Der funktioniert heute, wenn du diesen 90s-Cheese einfach auch wirklich appreciatest. Mhm. Also wenn du halt einfach wirklich sagst, okay, da waren damals halt Leute, die sahen halt aus wie Cosplayer und die haben sich in ganz klar, wie man es auch sieht, auf Stages und auf Bühnen irgendwie gegenseitig so ein bisschen aufs Maul gehauen, während hinten dran irgendwie Techno läuft. Und dann hast du halt Mitte 90er die Effekte, wie sie halt eben aussehen. Also da hast du dann halt irgendwie so einen weirden Lizard-Dude, der halt aussieht wie aus PlayStation 1-Zeiten. Und alle Blitzeffekte sehen halt auch einfach aus, wie sie aus den 90ern aussehen. Das muss man schlucken, das muss man akzeptieren können. Dann hat das so einen gewissen Charme. Plus, du hast es gerade schon gesagt, Anderson hat zu der Zeit zumindest immer noch ein paar gute Filme wirklich auch geliefert. Und du hast gemerkt, dass da einfach Lust dran war an diesem Film. Also man muss, das ist auch noch was später wichtig wird, was jetzt auch teilweise so Kritiker sagen. Mortal Kombat war immer so eine Mischung aus schon sehr cheesy, auch gerade hier so ein Thema Johnny Cage, der auch einfach nur eine Parodie auf wirklich jeden Kämpfer in jedem Gaming-Game ist ever. Und du hast halt auch eben dieses Augenzwinkerte. Ich meine, Ed Boon ist halt, also der Erfinder von der ganzen Geschichte, der ist da halt auch einfach Vollzeit-Nerd und der weiß halt auch, du, am Ende ist es ein Spiel, wo sich Leute aufs Maul hauen und wo es irgendwas blutig sein muss. Und wenn du damit rangehst, mit dieser Erwartungshaltung und weißt, dass es eine Spieleverfilmung der 90er ist, dann hast du damit Spaß. Wenn du es rein objektiv als Film betrachtest, ist das alles schon ziemlich scheiße. Also du kannst da nicht hingehen und sagen, das wird jetzt ein guter Film. Also du musst halt schon, für irgendwas muss dein Herz halt schlagen, ob es jetzt für die Games ist, für die Lore ist, für den 90er-Cheese. Also ein bisschen Gutwill, würde ich behaupten, musst du mitnehmen. Wie siehst denn du das?
Bin ich voll bei dir. Ich glaube, wenn du weder mit 90er-Action noch mit Spielen irgendwas anfangen kannst, dann ja, wirst du da wenig Spaß haben mit dem Film. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, Ed Boon, der sieht die ganze Reihe und Mortal Kombat an sich ja auch nicht so als bierernste Angelegenheit. Und er sagt ja zum Beispiel, dass Raiden ja auch aus Big Trouble in Little China angelehnt ist und er sich halt eben viele Inspirationen gezogen hat. Johnny Cage ist eben der abgehalfterte Hollywood-Star, der es aber irgendwie noch mal wissen will, weil er sich nicht eingestehen möchte, dass seine Zeit vorbei ist. Und das sind ja eben auch alles so Komponenten, die zusammenkommen und die sich dann eben auch in so einem cheesy Film relativ gut verarbeiten lassen. Von daher, ich glaube, ich bin bei so 3,5 damals rausgekommen und würde ja auch immer noch unterstreichen, weil ich mit dem Film einfach jede Menge Spaß habe aufgrund der Dinge, die du angesprochen hast. Aber klar, so wenn man jetzt gar keine Ahnung vom Franchise und von dem Film hat, wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht der Film, den ich empfehlen würde, sondern da würde ich tatsächlich auch eher sagen, fang mal mit dem Film an, zu dem wir gleich kommen, oder mit einer anderen Gattung von Filmen, nämlich den animierten Mortal Kombat Filmen. Da bist du nämlich schon ein bisschen tiefer eingetaucht, ne, und hast dir ein paar Werke davon angeschaut.
Genau. Wenn ich mal ganz frech kleines bisschen Werbung machen darf, da hatten nämlich der Kollege René und ich in unserer DC Animated Episode vor Jahren mal drüber gesprochen, weil was viele Leute immer vergessen ist, dass ja die Rechte dafür eben bei Warner halt eben liegen. DC Animated, Warner Brothers Animated, I'm sorry. Und Warner Brothers Animated, wo ja jeder sofort an Batman irgendwie denkt, nee, die haben tatsächlich auch die Mortal Kombat Lizenz und die machen seit 2020 auch Animationsfilme mit sehr unterschiedlicher Herangehensweise und offiziell sind da bisher 4 Stück erschienen, beziehungsweise 5, also ich glaube 95 ist ein 14-minütiger Kurzfilm erschienen, der hieß Mortal Kombat The Journey Begins, aber ist halt ein Kurzfilm, so zähle ich da jetzt nicht offiziell mit rein. Und 2020 ist dann eben Mortal Kombat Legends, also diese ganze Reihe nennt sich Mortal Kombat Legends und die Idee ist halt, dass man immer so einen Hauptcharakter irgendwie in den Fokus stellt und wie gesagt, der erste heißt halt Scorpion's Revenge und ja, folgt dann, Achtung Spoiler, Scorpion. bei seinem Rachefeldzug halt, weil seine Familie getötet wurde. Also es ist so auch so ein bisschen Lore-Building, ne? Warum ist Scorpion so, wie er ist? Das, was ja auch im 2021er so ein bisschen als Aufhänger dient. Und da hast du halt einen ganzen Film damit drumherum und dann kommen am Rand dann halt auch eben noch Sonja zum Beispiel mit vor oder Johnny Cage kommt auch so ein bisschen mit vor. Und der ist tatsächlich wirklich sehr gut guckbar. Ich glaube, den hattest du auch schon gesehen, ne?
Genau, da hatte ich auch schon reingeguckt und kann das absolut unterstreichen, gerade auch, weil der natürlich weiß, was die Reihe stark macht, nämlich einmal die Figuren und natürlich auch die explizite Gewaltdarstellung.
Ja, also das kann man gleich sagen, also alle vier Filme, also wenn ihr denkt, die Games sind schon krass, so stellt euch mal die Fatalities am Ende eines jeden Matches einfach auf 90 Minuten gestreckt oder auf 80 Minuten teilweise gestreckt vor. Und das ist es halt. Also die nutzen das Animationsportfolio zur Darstellung von körperlichen Grausamkeiten wirklich bis aufs Letzte aus. Aber dafür schalten wir ein. Und also Scorpion's Revenge ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Auftakt. Auch wenn Scorpion teilweise ein bisschen zu sehr Nebendarsteller in seinem eigenen Part ist, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann gab es noch drei andere Filme, die dann teilweise jeweils im Jahrestakt erschienen sind, also 2021 erschien dann Battle of the Realms und das ist der aus meiner Sicht deutlich schwächste der Reihe. Der setzt halt direkt nach Scorpion's Revenge an. Hauptfigur ist da Liu Kang und du folgst halt dort seiner Reise zum finalen Mortal Kombat. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe diesen Film vor 2 Jahren oder so gesehen und ich habe komplett alles vergessen, weil ich während dem Film gucken schon einfach zu Tode gelangweilt war. Also der ist muss man jetzt nicht aus meiner Sicht zwingend geguckt haben. Wenn man gerne wissen möchte, wie es dann bei Scorpion's Revenge am Ende mit Kang weitergeht, da kann man dann durchaus den nochmal gucken. Was ich aber wirklich allen Mortal Kombat Fans ans Herz lege, sind die folgenden zwei Filme. Und zwar war das 2022 Mortal Kombat Legends Snowblind, wo es um Kenshi Takahashi geht. Und vor allem als großer Antagonist ist da Kano zu sehen. Und das Ganze spielt, ich muss jetzt gerade noch mal gucken, der spielt einige Jahre nach Battle of the Realms. Ich glaube so irgendwie 10, 15 Jahre. Die Erde ist verloren. Alles ist so ein bisschen Mad Max mäßig Wasteland. Das heißt also auch das Opening siehst du halt wie Kano mit seiner Armee in irgendwelchen Battle-Mobilen durch die Wüste fährt und überall Leute vorne dran gebunden sind und sowas. Da haben sie sich ganz klar an Fury Road so ein bisschen heranorientiert. Und da hast du halt so die typische Story von einem überheblichen Helden, der halt die Herausforderung sucht und einfach so dermaßen den Arsch verdroschen bekommt, dass halt ein gescheit alter Held, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ein alter Bekannter, ein cooler alter Bekannter als alter Mann ihn dann wieder aufbaut und ihn die Wege lehrt und dann gibt's halt quasi am Ende eine große Revenge-Schlachtplatte und also Snowblind ist wirklich der Teil, den ich ganz, ganz herzwärmlich ans Herz auch lege, ganz wärmstens ans Herz lege, weil das ist für mich, und das kann ich schon mal spoilern, bisher vielleicht einer der besten Mortal Kombat Media Outputs, die wir seit Bestehen dieses Franchises bekommen haben. Man muss den Animationsstil natürlich mögen. Wer Warner Brothers Animations kennt, weiß so ein bisschen, dass das immer so eine Mischung aus 3D-Animation und so ein bisschen der Look von, als wäre es gezeichnet ist. Das muss man mögen. Das kennst du auch von Scorpion's Revenge. Aber der ist wirklich Banger. Der ist brutal. Der ist blutig. Der macht auch endlich mal was anderes. Also da geht's jetzt auch nicht klassisch um das Mortal Kombat. Etwas, was ja der Film von 2021 auch versucht hat. Aber er webt halt diese ganze Lore trotzdem wirklich wahnsinnig gut zusammen mit ein, zwei Neuinterpretationen von Figuren. Und dann gab es eben vor 3 Jahren, also 2023, gab es dann den letzten Output. Und das ist wirklich was für alle 80er-Fans. Und das würde ich jetzt zum Beispiel auch dir ans Herz legen. Das nennt sich Mortal Kombat Legends Cage Match. Und dreht sich um, Achtung, Spoiler, Johnny Cage.
Nicht Nick Cage, schade.
Nee, nicht Nick Cage, sondern Johnny Cage. Und es geht da wirklich komplett in die 80er Jahre nach Hollywood und wir begleiten Johnny Cage auf seinem Weg, als er gerade noch auf dem Höhepunkt seines Ruhms ist. Und der ganze Film ist einerseits natürlich Mortal Kombat, das heißt, du hast bekannte Figuren, es gibt blutig aufs Maul, es gibt ein paar gute Action-Choreografien, es gibt am Ende natürlich auch wieder einen krassen Showdown mit Netherrealms und was auch immer. Aber das Ganze ist so ein herrliches Augenzwinkern auf Hollywood, auf dieses ganze System Hollywood, auf Schauspieler, auf Produzenten, Regisseure. Also ein kleiner Minispoiler. Johnny Cage findet irgendwann heraus, dass sein Agent seit Jahren eigentlich ein Dämon ist, der seine Seele haben will und ihn deswegen halt an die billigsten Produktionen verkauft hat. Und was? Du wolltest doch nur meine Seele, du raffgieriges Monster. Und dann verwandelt er sich halt in den Dämon und sagt, du hast recht. Und also es ist halt wirklich sehr, sehr viel mit Augenzwinkern und passt halt auch super zu Johnny Cage. Und also ich kann die vier Filme wirklich nur empfehlen. Ein paar mehr, ein paar weniger, aber lasst euch von Animationen nicht abschrecken. Das ist wirklich ganz toller filmischer Output und ist jeweils, glaube ich, 80, 90 Minuten lang. Also es guckt sich auch wirklich super weg.
Ja. Und wenn ihr einen HBO Max Account habt und zufällig in den USA im Urlaub sein solltet, könnt ihr euch die sogar da anschauen. Die sind anscheinend irgendwie aus lizenztechnischen Gründen hier in Deutschland noch nicht einsehbar über HBO Max, aber wer einen kleinen Urlaub wagt, der könnte da auf jeden Fall reinschauen.
Ja, mit VPN Airlines ist das ja immer ganz, ganz cool.
Genau.
Die bieten ganz gute Reisen an.
Ich wollte gerade sagen, die haben ein schönes Bordprogramm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich sehe gerade, du schreibst noch Mortal Kombat 2, lasse ich aus. Ja, den habe ich nicht gesehen. Aber willst du dazu noch was sagen? Dann können wir den gerne noch einschieben.
Nein, dann hast du Mortal Kombat Annihilation ist ein Film, über den zu Recht niemand spricht.
Punkt. Ach so, sehr gut. Bei den habe ich mir tatsächlich aufgrund des schlechten Rufes habe ich ihn mir auch nicht angetan, von daher.
Das ist der Fall von schlechtem 90s Cheese.
Genau.
Ja.
Wo auch ganz schön viel passieren muss, dass irgendjemand mal aus der Ecke kommt und sagt, hey, das ist ein Kultfilm. Das hat wahrscheinlich schon jemand probiert und alle anderen haben gesagt, so nee, bei aller Liebe. Wir haben schon viel als Kultfilm durchgewunken, aber das lassen wir jetzt mal aus.
Nee, da ist gar nichts Kult. Also es ist gut, dass du ihn einfach übergehst. Das ist völlig fein.
Sehr gut.
Hart erarbeitet.
Dann genau, gehen wir mal ins Jahr 2021. Die Corona-Pandemie hat uns alle in die heimischen Wohnungen verbannt, Kinos hinzu. Aber Mortal Kombat kommt tatsächlich dann ins Heimkino mit einigen anderen Warner Brothers Produktionen, wie beispielsweise Godzilla vs. Kong, die man sich dann im Heimkino anschauen kann. Du bist ja, Phil, du bist ja auch so ein bisschen zwiegespalten manchmal, was das Kino angeht. Du weißt zu schätzen, was das Kino bringt, aber du kennst auch die Schattenseiten des Kinos, was das Publikum angeht. Wie war denn damals so deine Reaktion, als du gemerkt hast, Mensch, cool, Mortal Kombat, neuer Film und ich kann mir den auch noch direkt zu Hause angucken. Wie geil ist das denn?
Ich glaube, ich hätte den damals schon gern im Kino gesehen, weil man jetzt, sagen wir mal, als eingefleischter Spielefan jetzt ist... Gut, dieses Jahr ist ein schlechtes Beispiel, aber in den letzten 20 Jahren waren diese Momente mit, man erlebt so eine Kultreihe mal auf der großen Leinwand mit Big Budget und so, ist jetzt nicht unbedingt viel, was da passiert ist. Ja. Und ich glaube, das hätte ich schon ganz gerne gesehen. Ich glaube, da hätte der auch nochmal anders gewirkt. Aber auf der anderen Seite hat das einen Trend ja auch losgetreten und wie du es gesagt hast, ich versuche immer wieder, also macht ja auch Sinn mit so einem Filmpodcast, ins Kino zu gehen, aber alles außerhalb von Pressevorführungen ist mittlerweile in 8 von 10 Fällen leider immer eine absolute Tour de Farce und dementsprechend, ja, ich glaube, das wäre so ein Film, den man gerne damals noch gesehen hätte, aber ich war jetzt auch nicht wirklich traurig drum, dass es halt jetzt eben dann doch nicht war. Und weil so viel kann ich schon mal vorweg spoilern, war jetzt auch nicht so unfassbar angezündet davon, egal wie ausgehungert wir alle zu der Zeit waren.
Ja, und es gibt ja so manche Filme, da weißt du eigentlich im Vorhinein schon, okay, das könnte beim Publikum schwierig werden und das wäre tatsächlich Mortal Kombat für mich auch gewesen. Weil dann weißt du, da geht vielleicht auch eine gewisse Zielgruppe rein, wo es ein bisschen lauter werden könnte oder die vielleicht auch nicht ganz so konzentriert sind oder Leute mitschleifen, die eigentlich keinen Bock drauf haben. Und von daher war ich eigentlich ganz positiv überrascht, dass ich den dann zu Hause schauen durfte. Der wurde ja von Simon McCoy inszeniert, einem australischen Filmschaffenden, der vorher nur Werbevideos gemacht hat. Ja, du hast ja schon angedeutet, so ganz angezündet warst du dich. Vielleicht könnte das damit auch zusammenhängen mit der Person. Ich muss ja sagen, mir hat er insgesamt sowohl damals als auch jetzt im Rewatch ganz gut gefallen. Der handelt ja davon, dass wir MMA-Fighter Cole Young dabei begleiten, wie er entdeckt, dass es dieses Mortal Kombat-Turnier gibt, weil er als Kämpfer für die Erde ausgewählt wird und dann von Lord Raiden dazu ausgebildet werden soll, andere Kämpfer um sich herum zu scharren, um dann hinterher eben auch in diesem Turnier anzutreten. Aber da gibt es ja tatsächlich so ein paar Stolpersteine, die auch vielen Leuten sauer aufgestoßen haben. Da gehörtest du ja, glaube ich, auch mit dazu. Nämlich das Turnier an sich. Das bekommen wir eigentlich gar nicht zu sehen, sondern der Film nimmt ja eine neue Figur mit Cole Young, die es so in den Spielen noch nicht gab und versucht uns so ein bisschen die Road to Mortal Kombat sozusagen zu präsentieren und eben auf dieses Turnier vorzubereiten, statt eben das namensgebende Turnier schon zu zeigen. Wie hat das so für dich funktioniert, diese ganzen Trainingssequenzen und dieses Kennenlernen der Figuren? Konntest du nachvollziehen, dass man das schon so ein bisschen machen muss, um auch neue Leute abzuholen, weil das Ganze ja keine Fortsetzung war, sondern so eine Art Reboot? Oder hättest du auch schon gerne gesehen, dass es dann im Turnier tatsächlich auch zur Sache geht?
Also prinzipiell verstehe ich völlig den Ansatz, dass du sagst, ey, wir müssen Leute abholen, die das Franchise nicht kennen, die Mortal Kombat nicht kennen, die nicht wissen, warum Kombat mit K geschrieben wird. Spoiler, das wissen wir bis heute alle nicht. Es sieht halt cool aus. Aber da geht's halt für mich halt auch schon los. Du hast, ich hab's gerade eben schon gesagt, du hast mit Johnny Cage, du hast mit Sonya Blade, du hast mit, das reicht ja eigentlich auch schon. Du hast da zwei Figuren, die so dein generic Entry Point sind. So, das ist ein Mensch, das sehe ich und die wissen nicht, was da abgeht und dann geht's rein. Und du hast halt bei Mortal Kombat mittlerweile auch zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, über 60 oder 70 verschiedene Figuren im ganzen Roster. Und dass du dann halt jemanden reinschreibst, der, also ich glaube, selbst wenn du bei KI eingibst, generier mir den generischsten Mary Sue-Charakter aller Zeiten, selbst dann würde die KI noch was Besseres abliefern als Cole Young. Und da kann Louis Tan, also sein Schauspieler, nichts dafür. Aber das ist halt für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist halt völlig dumm. Also weil als Fan fehlt mir der Entry Point und als neue Person, die da halt mit dazukommt, da interessiert es mich per se nicht, aber alle Figuren um ihn herum sind halt einfach so viel besser und interessanter und cooler und spannender als er. Und da hat der Film halt für mich schon nach dem Auftakt, wo es ja dann auch auf der Klassiker-Kampf in der Scorpion gegen Sub-Zero geht, da hat der Film halt für mich schon verloren, weil es war so, wer bist du, was willst du und wenn ja, warum gehst du nicht weg?
Vor allen Dingen seine Hauptfähigkeit oder seine Stärke ist ja, dass er einstecken kann, also dass er richtig auf die Schnauze kriegen kann, bis er aufgibt, auch wenn er ja direkt zeigt, dass er trotzdem aufgeben kann, ist ja nicht unbesiegbar. Aber wenn du quasi so den Hauptcharakter hast, dessen große Stärke ist, aufs Maul zu kriegen, sagt das auch schon viel über deinen Hauptcharakter aus.
Ja, vor allem, weil du halt das nur im letzten Drittel halt auch irgendwie siehst. Also keine Ahnung. Ich frag mich halt, ich habe jetzt auch ich habe vor dem zweiten Teil jetzt den ersten nochmal geguckt und das hat halt gar nicht gut getan, da werden wir sicher gleich noch drüber sprechen. Aber ich frag mich halt, warum folgst du nicht Sonya oder Jax? So, ne? Weil Jax hat ja auch mit einem ziemlich krassen Arc, weil er am Anfang ja eben in diese ganze Scheiße so ein bisschen mit reingezogen wird, wobei er hat ja auch das Mal, aber er ist ja der am Anfang am meisten leidet, der dann runtergeschlagen wird, die Arme verliert und dann muss er, also er macht ja fast schon mehr eine Heldenreise durch als Cole Young, so mit von, okay, ich habe jetzt ja diese Stielärmchen zu, okay, Babbo, jetzt gibt's aufs Maul.
Ja.
Während halt Cole Young irgendwann, also du musst, dieser Film versucht mir halt zu erklären, wie ein absoluter Novice, der noch nie in seinem Leben irgendwie groß was gerissen hat, gegen den krassesten oder einen der krassesten Charakter im Mortal Kombat Universum antritt und dann halt auch noch gewinnt. So. Und das ist, also ich saß halt meistens da und habe irgendwie mit dem Kopf geschüttelt und hab's einfach nicht verstanden, weil Goro ist halt einer der Ficker in Mortal Kombat. Und dann kommt dann Cole Young und ey, ich kann einstecken. Ja, okay. Nein.
Ich bin wie Jesus, ich schalte auch nur die andere Backe hin.
Und hab's am Ende voll im Kreuz. Ja, ja, genau. Nee. Aber du bist ja wohlwollender. Also das hat dich ja nicht so gestört, wie dann, damit das hier nicht so eine Schimpftirade wird. Wie, ne, ich denke mal, du sagst, das hat für dich dann eher besser funktioniert, ne?
Ja, absolut. Also, weil das mal einer der wenigen Fälle war, wo ich tatsächlich auch dann den Kopf ausschalten kann. Also, ich bin da normalerweise so gepolt, wenn mich Dinge stören oder wenn Dinge für mich keinen Sinn machen, dann rattert mein Kopf so lange, bis ich das nicht mehr abstellen kann und halt wirklich an jeder Ecke mir die Sachen ins Gesicht springen. Und hier war das tatsächlich so, ich glaube, das kann ich auch so mit auf den Einstieg schreiben, als es um die Origin-Story von Sub-Zero und Scorpion geht. Dass mich das so abgeholt hat von der Inszenierung, dass mich das auch über diese Anfangsphase mit Cole so ein bisschen hinweggetragen hat. Und es gibt immer mal wieder coole Szenen, die der Film hat. Es gibt dann eine Szene mit Kung Lao und Nitara, die mich extrem begeistert hat, wo ich wirklich so aus dem Sitz aufgesprungen bin und die Arme nach oben gerissen habe. Und es gibt noch eine geile Sequenz mit Scorpion und Sub-Zero, wo Sub-Zero quasi Scorpion einen Schnitt verpasst, das Blut hochspritzt und er dann quasi dieses Blut in einen Blutdolch einfriert und ihn damit bearbeitet. Das sind halt immer so zwischendurch mal diese Momente, die mich, bevor ich irgendwie rausgerissen werde, dann wieder reinholen, weswegen ich dadurch eigentlich ganz gut durch den Film getragen wurde, obwohl ich hundertprozentig verstehen kann, was man daran aussetzen kann, eben, dass man diese neue Figur hat, die aber eigentlich bis auf, ja, der hat halt eine Frau und eine Tochter und deswegen sind die Stakes vielleicht bei ihm ein bisschen höher als bei anderen. Und man will jetzt irgendwie für neue Leute quasi einen Stand-in haben, die gar nicht drin sind, damit sie sich damit ein bisschen besser identifizieren können. Da gibt's halt viele Dinge, auch was die Kampfchoreografien angeht, dass da eigentlich relativ viel zerschnitten ist und dass nicht mal zwischendurch was stehen gelassen wird. Also da gibt's definitiv viel zu kritisieren, was ich halt für mich so ein bisschen wegwischen konnte.
Ja, also was, damit ich jetzt nicht nur schimpf, so, also das, was du angesprochen hast, der Film hat durchaus seine Momente. Also wenn es dann blutig wird, dann ist es sehr gekünstelt leider, aber es ist halt trotzdem super unterhaltsam. Und auch der von dir beschriebene Moment, so, ich sag nur Hut und das halt wirklich super. Auch Kano ist zum Beispiel super besetzt. Also der hat dann einfach den Spaß seines Lebens gespielt von Josh Lawson, den ich jetzt fairerweise gar nicht so sehr irgendwie auf dem Schirm auch habe als Schauspieler. Aber der, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, dieses Chewing the Scenery. Also immer, wenn der halt da ist, merkst du halt einfach, der hat Bock. Selbst wenn er, irgendwann hast du ja auch diesen super dämlichen Fight, wo er gegen, ich vergesse immer, wie diese Lizard-Wesen heißen. Wie gesagt, ich bin nicht mit jedem Charakter-Namen so richtig on point.
Das müsste Reptile gewesen sein, glaube ich.
Genau.
In den Spielen ist Reptile ja eine Figur wie Scorpion und Sub-Zero, also auch einfach ein Typ mit einem grünen Anzug, und hier haben sie ihn tatsächlich so als Echsenwesen dargestellt.
Genau, dass sich auch unsichtbar machen kann.
Ja, genau.
Und dann siehst du halt, wie Kano klar ersichtlich nirgendwo ständig auf irgendwas draufhaut, weil die Effekte jetzt halt auch nicht so sonderlich gut sind. Dann hast du so ein bisschen, ja, es ist halt auch ein bisschen cheesy und so, aber er verkauft es halt trotzdem einfach super, weil er einfach viel adlibt und viel improvisiert und einfach irgendwelche Leute beleidigt die ganze Zeit. Das ist so ein bisschen auch mein Mindset. Ja, also es gibt wirklich viele gute Sachen. Und ich weiß auch, dass Sanada zum Beispiel ja gesagt hat, dass er auch in Vorbereitung super viel Mortal Kombat gespielt hat und er super schlecht darin ist, aber er hat einfach wahnsinnig viel Spaß damit gehabt, in diese Lore von diesen Figuren einzutauchen, weil er auch meinte, dafür, dass das nur ein plumpes Kampfspiel ist, hast du halt da wirklich viel Geschichte und viel Tragik eigentlich und Theatralik und fast schon was Opernhaftes hinten dran. Mhm. Was ja nachher vielleicht für den zweiten auch noch wichtig wird. Also das sind Dinge, die mir halt gut gefallen, aber auch da muss ich dann auch wieder sagen, ne, der Punkt, warum Hanzo Hasashi bzw. Scorpion so eine unfassbar tragische Figur in dieser ganzen Lore ist, ist ja, dass er alles verliert. Er ist ja der Letzte seiner Blutlinie. Und dann schreibst du eine Figur rein, die völlig unnötig ist. Ja, übrigens, du bist der Nachkomme von dieser Blutlinie. Und damit ist Scorpions kompletter Redemption-Arc eigentlich völlig für den Arsch. Weil ich bin der Letzte meiner Blutlinie. Ich komme aus der Hölle wieder. Nee, da ist übrigens noch ein Abgesandter, ein Verwandter von dir. Ach so, okay, bye. Also, das macht halt auch da keinen Sinn. Das ist halt super dumm. Und auch hier wieder völlig unnötig bei diesem riesigen Kader, den du dich bedienen könntest.
Ja, ich glaube, bedeutungstechnisch sollte das sowas sein, wie er hat die ganze Zeit in der Hölle gesessen und jetzt, wo zufällig sein Nachfahre gegen Sub-Zero kämpft, dann, jetzt ist mein Moment gekommen, jetzt kann ich quasi meinem Familienangehörigen da zur Seite springen. Aber ja, warum man ihn da nicht irgendwie direkt aus der Hölle wiederkehren lässt und ihn vielleicht so zum Anführer dieser Gruppe macht, das ist auch eine Entscheidung, die ich jetzt weniger nachvollziehen konnte.
Darf ich dich mal fragen, du hast es gerade eben schon gesagt, also was die Kämpfe angeht, das fand ich beim Rewatch super erweckend. Also du bist ja immer ein Riesenfan von Member Berries und aus dem Gedächtnis heraus und so, ne? Und Fanservice-Geschichten. Und ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass gerade die Kämpfe und gerade ein Hiroyuki Sanada, der kann ja durchaus ein bisschen was, ne? Den kannst du ja auch inszenieren. Und in meinem Kopf war immer, egal wie kacke der Film ist, der Einstieg, also immer wenn Sub-Zero gegen Scorpion kämpft, dann ist immer cool. Mhm. So, und dann habe ich das jetzt auch mal angeguckt und der Eröffnungskampf, und dann dachte ich mir so, Alter, mir wird schwindelig, Himmelarsch und Sven, da ist ja wirklich alle 3 Sekunden irgendwie ein Schnitt oder sonst irgendwas bei Leuten, die das scheinbar aber eigentlich können. Und das war so für mich so ein Oha-Moment zu merken, ey, fuck, meine Erinnerung hat mich richtig getrügt. Also ich habe in meiner Erinnerung war dieser ganze Eröffnungskampf so viel geiler, als er wirklich ist. Und auch das Finale, da würde ich dich gerne mal auch fragen, was zum Thema Ausstattung und so angeht. Weil das ganze Finale findet ja, ne, auf Sub-Zero-Terrain statt und da ist auch alles so ein bisschen in Eis und so weiter. Ich fand, das sah wirklich ranzig aus. Es sah immer aus, als hättest du Plastikfolie überall. Und ich weiß, Eis ist super schwierig, das irgendwie auch nachzubilden und so. Aber die beiden coolen Momente waren dann beim Rewatch echt so, holy shit, das, ich wünschte, ich hätte es nicht gesehen. Wie hat das für dich beim Rewatch so irgendwie auch nochmal einen Eindruck erweckt? Da hatte ich tatsächlich echt auch bessere Erinnerungen, oder konntest du da, wie du es gerade eben schon gesagt hast, auch da deutlich besser drüber hinweggucken?
Beim ersten Fight konnte ich tatsächlich besser drüber hinwegschauen, weil ich einfach dieses Setting auch extrem mag, dieser einsamen Hütte in dem japanischen Wald, in dem sie da sind, und ich einfach die beiden Charaktere so sehr mag und die Interaktion zwischen diesen beiden, dass ich da gar nicht so drauf geachtet habe. Beim finalen Kampf bin ich da bei dir, weil das Ganze ja in diesem Gym stattfindet, wo Cole sich fit hält, weil ich dann schon gesehen habe, als er diesen Kampf hat und er läuft in diesem Gym rum, und wusste ich direkt, ach, da ist doch hinter der Endkampf, oder? Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Und die Location an sich, die ist halt einfach, wie du schon sagtest, so ranzig und die strahlt halt auch einfach nichts aus. Es ist halt einfach eine Lagerhalle mit einem MMA-Ring drinne. Von daher, da hätte ich mir auch schon gewünscht, dass sie sich da irgendwie ein geileres Setpiece ausdenken und eine coolere Location für den finalen Kampf ranziehen.
Ja. Und dann, da hat dann für mich auch wenig getröstet, dass sie dann endlich die Titelmusik mal reingeschmissen haben. Ja.
Mortal Kombat!
Ja, also das haben sie sich ja so ein bisschen bei, also es war ja zu der Zeit fairerweise auch so ein bisschen ein Trend, ne, wenn du dich noch an den Power Rangers Film erinnerst von, oh, wann war der denn? Dieses Power Rangers Reboot, das 2017, glaube ich, war. Da haben sie ja auch ganz viel damit gespielt, dass du halt, ne, das Ganze zwar Power Rangers nimmst, aber 2/3 der Laufzeit tust du halt so, als wäre es halt irgendwie ein Coming-of-Age-Film. Mhm. Klammer auf, ich mag den Film trotzdem für das, was er ist, immer noch sehr gerne und werde ihn immer verteidigen. Don't hate me, Klammer zu. aber hier war einfach so dieses Teasing von dieser Titelmusik und von diesem richtigen Mortal Kombat Feeling war die ganze Zeit so, ey, nee, du hast den Bogen so hart, also du hast den Absprung nicht nur nicht verpasst, ich hab gar keinen Bock mehr zu springen. Und dann, wie du sagst, dann, wenn du eigentlich das Gefühl hast, okay, jetzt geht der Film los, dann ist auch vorbei. Und das ist halt auch so das Ding. Nichts gegen Teasing, nichts gegen, okay, ich verpack das alles bis ins letzte Drittel oder so. Aber du hast einen Film, der Mortal Kombat heißt und Mortal Kombat bleibt am Ende einfach immer nur eine Behauptung in deinem Film. Das ist halt auch einfach frech. Mir fällt kein anderes Wort ein, außer frech. So. Auch einfach nicht verstanden, warum man diesen Film machen sollte. Und deswegen bin ich da am Ende dann bei 2 von 5 gelandet, muss ich gestehen. Ich mag den wirklich nicht und ich will den auch ehrlicherweise nicht mehr gucken.
Das ist ja auch die große Angst, die ich vor dem neuen He-Man-Film habe, dass das auch 2/3 Anteasern ist und im letzten Drittel packt er das Schwert aus, sagt bei der Macht von Grayskull und dann ist er endlich He-Man und es kommt zur finalen Schlacht und vorher haben wir eigentlich 2/3 nichts anderes gesehen.
Ja.
Der neue Trailer hat mich da so ein bisschen wohlwollender gestimmt, dass es eben nicht so ist, dass es relativ schnell passiert, aber das ist ja leider sowas, womit viele Filme in der Richtung spielen. Und genau, Mortal Kombat 2021 war tatsächlich dann eher ein ellenlanger Vorlauf zum Turnier, was wir eigentlich sehen wollten, sodass auch in der letzten Einstellung auch endlich mal Johnny Cage angeteasert wurde. Und ich fand es aber dann auch schön, dass, als es dann hieß, es gibt einen neuen Film, der kommt jetzt 2026 raus. Simon McQuarrie bekommt nochmal die Chance, sozusagen seine Vision da vielleicht nochmal zu verfeinern oder die Kritik aufzunehmen, die so aus der Fanszene an ihn gerichtet wurde. Und dass es dann eben auch hieß, ja, Johnny Cage kommt wirklich und er wird von keinem anderen gespielt als Carl Urban. Und ich weiß nicht, ob diesen Teaser-Trailer noch in Erinnerung hast, der auch so im Stile eines 80er-Actionfilms released wurde. Aber ich habe den so hart gefeiert und habe mich so reingeholt. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, ich glaube, der Film wird geil.
Also ich gucke ja mittlerweile keine Trailer und so weiter mehr, deswegen den Teaser kenne ich tatsächlich, weil es ist manchmal auch schwer, wenn man auf Insta oder Social oder TikTok irgendwie unterwegs ist, da dann auch gar nichts zu gucken. Den kannte ich, diesen kurzen Clip, und das war so, okay, coole Wahl, passt für mich voll, aber mehr habe ich dann auch fairerweise nicht mehr geguckt, aber das war so vom Ding her, okay, das scheint jemand potenziell wirklich auf die Kritik mal gehört zu haben. Und vielleicht ist die Attitude, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hattest, damals in der ganzen PR-Geschichte rund um Mortal Kombat, dass ja auch der Regisseur McQuaid immer betont hat, dass er jetzt halt gar nicht so viel mit Mortal Kombat zu tun hatte und dass sie sich auch sehr bewusst so gegen diese ganze Turniergeschichte entschieden haben und so. Und dass diese Herangehensweise für so ein etabliertes 30-jähriges Franchise, wo es im Kern immer darum ging, vielleicht ein Ansatz ist, wo du mal dich hinsetzt, die Kritik anhörst und dann nochmal besinnst und sagst, ja, vielleicht war das einfach eine saudumme Idee.
Ja. Und ich finde es ja schön, dass da mal jemand draus gelernt hat und sich dann auch gesagt hat, okay, dann machen wir es beim nächsten Mal halt anders und ich nehme die Kritik an. Weil wir das schon bei Spieleverfilmungen gesagt haben. Also ich erinnere mich da an Assassin's Creed, wo sich damals, obwohl Ubisoft ja sogar beteiligt war, jemand gesagt hat, wie wäre es denn, wenn wir primär 80% Animus machen und nur 20% Geschichte. Wie wäre das denn so? Nein, niemand, also ich will nicht sagen, niemand mag die Animus-Sachen, aber die Leute spielen ja eher die anderen Dinge gerne und das Animus-Thema ist so ein bisschen mit dabei. Und du hast es ja gerade schon gesagt, wenn ein Film Mortal Kombat heißt, dann will man auch das Turnier sehen. Und das bekommen wir aber jetzt zum Glück in Mortal Kombat 2. Wie gesagt, heute zum Release dieser Episode am 6. Mai ist der Film ins Kino gekommen. Simon McQuaid sitzt wieder auf dem Regiestuhl. Der alte Cast ist ebenfalls mit dabei. Auch Cole Young hat wieder seinen Auftritt. Wir bekommen aber mit Johnny Cage alias Carl Urban hier einen, ja, könnte man schon sagen, so eine neue Hauptrolle. Und wir haben mit Adin Rudolph als Kitana noch eine weibliche neue Hauptdarstellerin mit am Start. Phil, magst du uns denn, weil wir haben diese Tradition auch, wie bei euch bei Ruhe im Saal, als Gast einmal kurz zusammenfassen, worum es denn bei Mortal Kombat 2 geht?
Um das Mortal Kombat.
Sehr gut.
Man mag jetzt halt sagen, oh, das war ja eine low-hanging fruit, dieser Gag. Aber ich sag's dir, wie es ist. Ich habe noch nicht mal vor einer Woche diesen Film gesehen. Ich wüsste nicht, wie ich es noch anders beschreiben könnte. Es ist einfach, wir sind jetzt einfach in dem Status, es ist jetzt halt nicht mehr im ersten Teil, dass alle Figuren einfach nur 20 Minuten am Stück rumstehen und sich Dinge erklären, sondern jetzt geht's um das Mortal Kombat. Das Earthrealm ist kurz davor zu fallen. Das muss ja quasi 10-mal besiegt werden vom Champion. Und wir sind jetzt bei dem 9. Mal und jetzt ist quasi das 10. von 10. Combat-Runden. Und die holen sich jetzt Johnny Cage, der ist auserwählt worden von den Göttern, um mitzukämpfen. Und dann geht's ums Mortal Kombat. Und that's it. Das ist alles.
Und das Schöne ist ja, wir haben ja zuvor, zu Beginn des Films, quasi nochmal so einen kleinen Expositionsausflug, weil wir das Reich von Kitana kennenlernen, das vom neuen Oberbösewicht Shao Kahn herausgefordert wird. Und da ist auch die finale Runde, die 10. Runde. Und Shao Kahn kann sich eben dieses Realm einverleiben. Wir bekommen dann eben erzählt, wie Kitana noch als kleine Tochter, als kleine Prinzessin ansehen muss, wie ihr Vater gegen Shao Kahn antritt. Und selbst das ist Mortal Kombat. Also selbst da kannst du halt nicht sagen, ja, das ist nur Exposition, das ist halt einfach nur ein früheres Turnier. Also es geht tatsächlich wirklich reinrassig um dieses Turnier von vorne bis hinten.
Was super lustig ist, weil ich saß im Kino, Grüße an der Stelle gehen raus an Nerdkultur, neben Marco Risch. Und als diese Szene losging mit den beiden Schwestern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also unter anderem mit Kitana, war so, hast du nebendran ein und also Kitana und Jade, die ja quasi zusammen aufwachsen, hast du so gehört, oh, großartig, noch mehr Exposition-Dump. Und ich dachte mir das dann in dem Moment auch so, aber das Schöne ist, ich glaube, das ist somit die längste Sequenz, wo zwei Menschen ununterbrochen, ohne zu kämpfen, am Stück miteinander reden im ganzen Film. Das sind so 6-7 Minuten und da merkt man, da hat jemand aufs Publikum gehört. Ich freue mich übrigens sehr, ich weiß gar nicht, wie das bei dir ist, aber ich freue mich übrigens sehr, dass, also nicht, dass nicht nur das Kitana auch auftritt, sondern über die Darstellerin Adeline Rudolph spielt die. Und über die haben wir vor kurzem bei unserem Hellboy-Franchise-Watch, die hat quasi in dem leider nicht sehr guten The Crooked Man, der vor 2 Jahren erschienen ist und bei Prime Video, glaube ich, läuft, hat sie quasi Bobby Yeo gespielt an der Seite von Hellboy. Und sie war mit eins der Highlights im Film. Und das hat mich sehr gefreut. Das war so, warte mal, die kenne ich doch. Und das hat mich sehr gefreut. Also auch nicht, dass das jetzt eine schauspielerische große Herausforderung ist, aber es freut mich, dass sie irgendwie in diesem Comic-Gaming-Umfeld da scheinbar irgendwie so eine Nische für sich gefunden hat. Und sie macht ihre Sache, das kann ich schon mal sagen, als Kitana sehr gut. So, hat mich sehr gefreut.
Mhm, absolut, da kann ich nur zustimmen. Und ich finde es gut, dass du zumindest dann schon mal ihre schauspielerische Vorgeschichte so ein bisschen kennst, weil sie ist ansonsten primär durch die Serie The Chilling Adventures of Sabrina und durch Riverdale bekannt. Und das sind halt beides keine Serien, die ich konsumiert habe. Von daher hast du zumindest einen kleinen Anknüpfungspunkt mit ihr. Aber um direkt mal beim Thema zu bleiben, wie fandest du denn die Turnierdarstellung? Wir bekommen ja jetzt das, was wir eigentlich von 2021er Mortal Kombat gefordert haben. Alle Steine sind sozusagen in Position, alle Figuren sind in Position und jetzt geht's wirklich mit dem Turnier los. Hast du das denn gefühlt? Kam das für dich an das ran, was du von einer Videospielverfilmung erwartest?
Ich kann mich jetzt nicht mehr zurückhalten. Ich muss jetzt meinen Full-Fanboy-Modus raushängen lassen. Man muss das am besten so beschreiben. Du hast es gerade eben schon gesagt. Wir lernen die Hauptfiguren, ihre Motivation und den Hauptantagonisten Shao Kahn, gespielt übrigens von Martin Ford, den vielleicht manche aus Undisputed 4 kennen, den manche vielleicht aus Kingsman The Golden Circle kennen. Das ist so dieser Riesenhühne mit Glatze und Vollkörpertätowierung. Und er passt halt wie Arsch auf Eimer, auch wenn man fairerweise sein Gesicht nicht so wirklich sieht. Du siehst am Anfang so eine riesige, ne, wie du es kennst hier, das ist das Amulett, das bringt dir Glück. Aber Papa, du musst doch jetzt nicht kämpfen. Doch. Und dann stehst du halt in dieser Arena und da gibt's aufs Maul. Und danach stehst du nochmal in dieser Arena, wenn dann quasi alle Kämpfer zusammen sind, dann siehst du, wie am Himmel 5 Continue-Buttons erscheinen. So nenne ich jetzt mal. Ja. Continue-Flammen oder Lebensflammen erscheinen. Und dann war so, hell yeah. Also das war so, ist immer schrecklich. Und wie gesagt, ich habe es in der PV gesehen und ich habe im Nachhinein herausgehört, dass die Menge an richtig Mortal Kombat-Fans war sehr überschaubar. Und das war immer so der Moment, wo ich so ein richtiges Grinsen aufs Gesicht bekommen habe. Aber ich habe gemerkt, dass der Rest im Saal so ein bisschen frostiger unterwegs war. Da gab es nicht so ein nice oder cool. Irgendwas, so wie ich das dann irgendwie da auch veräußert habe. Sondern für die hat das nicht geklickt. Aber für mich war das einfach, okay, wir haben jetzt tatsächlich wortwörtlich eine Cutscene eines Videospiels, der Story-Modus, den du vorhin besprochen hast. Ich glaube, das ist einfach das, was diesem Story-Modus am nächsten kommt. Und das hat für mich, was diese Arena-Darstellung angeht, was das Konzept von Mortal Kombat angeht, was Finish Him, ich glaube, perfekter oder näher kannst du es nicht an ein Videospiel heranführen, ohne dass du sagst, ja gut, dann kann ich es auch gleich selber spielen.
Genau, ja. Und ich finde, der Film schafft auch eben auch diesen schmalen Grat aus, er ist Fanservice, er bindet ihn dir aber nicht auf die Nase, er hat gewisse Einstellungen, ohne dass das aber zu cheesy oder zu artifiziell wirkt, sondern er findet immer ganz gute Möglichkeiten, um das ineinander zu weben. Also es gibt beispielsweise einen Kampf, wo die Kamera tatsächlich auch in diese Seitenperspektive fährt, aber so, ja, dass du halt sagst, ich weiß, was ihr da versucht und es funktioniert, aber ohne wie im ersten Teil zu sein, wo ja Figuren ständig ihre Namen sagen oder Kano kommt und dann sagt, Kano wins. Was in dem Sinne natürlich zwar ein bisschen lustig ist, weil es Kano sagt, aber du weißt ja, es ist halt einfach nur an sich ein Fanservice, der jetzt einen so ein bisschen rausreißt, weil es unorganisch wirkt. Mhm. Und hier greift das alles so zusammen, dass die Welt so aufgebaut wird, dass ich mir halt auch denke, ja klar, sind da diese Flammen im Himmel, damit die Leute wissen, wie viele Kämpfe noch stattfinden. Und dadurch, dass die ja auch in anderen Arealen stattfinden, müssen die Kämpfer vor Ort ja auch wissen, wie viele Leute noch im Rennen sind. Deswegen hat das für mich auch wirklich alles ganz gut zusammengepasst.
Ja. Also kann ich genauso unterschreiben, ja. Das ist vor allem, du spielst ja, also hauptsächlich findet das Turnier ja auf dem, und da muss ich jetzt halt ganz ehrlich gestehen, wie heißen die? Xiniana, irgendwas. Also das findet ja auf denen ihre Heimatwelt statt, die zuletzt ja besiegt worden ist. Und das heißt, dieser öffentliche Platz, das ist natürlich super artifiziell. Du siehst halt auch, dass das alles ein Studioset ist, das halt mit Menschen irgendwie versucht wird zu bevölkern. Aber das, genau das, was du gesagt hast, es ist einerseits, du spürst, dass das halt so eine Stage ist zum Kämpfen. Auf der anderen Seite macht es halt total Sinn, dass du öffentlich zur Schau stellst, dass die Leute sehen, oh, guck mal, so nah ist Earthrealm vor der Niederlage. So.
Mhm, genau.
Also es ist auch da, ne, es ist einerseits so ein Fanservice mit diesen Feuerflammen da im Himmel. Auf der anderen Seite ist es organisch in das, in Anführungsstrich, ich mache ja die ganze Zeit Anführungsstrich, man sieht das ja gar nicht, in dieses Worldbuilding so mit eingebaut, so, sofern das halt eine Welt ist, die aus einem Thronsaal, einer Treppe und einem Kampfplatz besteht.
Genau. Edenia heißt die Welt, in der das Ganze da stattfindet. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, den ich hätte am Film, dass sie zwar versuchen, so ein paar Stages reinzubringen, aber das deutlich hätte mehr Vielfalt sein können, weil gerade dieser Marktplatz, auf dem die Kämpfe stattfinden, der wird schon sehr häufig gebraucht. Den sehen wir zu Beginn einmal in dieser Rückblende, dann finden zwei Kämpfe da statt. Das große Finale dreht sich auch um diesen Marktplatz. Da hätte man schon noch ein bisschen gucken können, welche Vielfalt an Stages diese ganze Mortal Kombat-Reihe noch so hervorgebracht hat.
Ja, also zu ihrer Rettung, sie machen schon relativ viel damit, also gerade der Kampf, und da müssen wir ja eh gleich noch drüber sprechen, Johnny Cage gegen Kitana, die ihm halt so dermaßen den Arsch verdrischt, dass du halt nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Da machen sie halt schon relativ viel. Ne? Da hast du einerseits so dieses Stage-Set, aber Mortal Kombat hat ja auch teilweise zerstörbare Umgebungen und das nutzen sie halt auch, dass dann halt irgendwie Johnny Cage dann eine Stage quasi nach oben geht und dann stehen sie auf diesen Strohdächern, aber dann wird halt runtergekickt und rollt dann halt wieder in die Stage irgendwie so zurück und so. Also sie versuchen schon, das möglichst kreativ zu nutzen, in soweit es geht, aber ich bin auch bei dir, darüber haben wir im Vorgespräch auch schon gesprochen, wenn man wirklich sagen könnte, ey, eine Stage mehr hättet ihr wirklich gerne noch irgendwie einbauen können, weil das nutzt sich dann leider, gerade aufgrund dieser harten Mortal Kombat Turnierstruktur, dann aber auch schon wirklich sehr, sehr, sehr ab. Du bist halt schon sehr limitiert in deinen Sets, was ja narrativ total Sinn macht. Aber da hätte man vielleicht irgendwie das doch erweitern können oder irgendwie verändern können, dass vielleicht der Boden wegbricht oder dass da irgendwie plötzlich Stacheln, irgendwas, dass irgendwas anderes passiert hat auf jeden Fall.
Genau, dass du noch so eine gewisse Dynamik mit drin hast, außer dass du eben in die Vertikalität gehst, was die Stages angeht.
Yes.
Ja. Aber du hast ja gerade jetzt Kitana und Johnny Cage schon angesprochen. Also der Fokus geht ja diesmal weg von Cole Young. Auch da hat man sich die Kritik zu Herzen genommen. Und die zwei sind ja so die neuen Hauptcharaktere, stehen ja auch auf verschiedenen Seiten, weil Kitana für Otherworld antreten muss und Johnny Cage als neuer Champion in das Erdenteam mit aufgenommen wird. Und der gute Johnny, der denkt ja auch selber so ein bisschen, ich bin zu alt für den Scheiß, hab eigentlich gar keinen Bock drauf. Wie hat dir denn so dieser Fokus-Shift gefallen? Und warst du auch wie ich so ein bisschen, hattest du so ein mulmiges Gefühl im Magen, als es dann auch direkt hieß, das wird der erste Kampf des Turniers?
Ja, das war, also zum allerersten Punkt, wie großartig ist bitte die Einführung von Johnny Cage?
Ja.
Also wirklich, du brauchst, das ist, ne, ich meine, am Ende, wir reden über einen Mortal Kombat Film und ja, alle Figuren haben irgendwie eine Lore und Charakter und so, aber wir haben es im ersten Teil ja schon gesagt, niemand interessiert es, wenn sie sich hinstehen und ihre tragische Backstory erzählen, wie damals die Eltern und dann aufgezogen. Oh Gott, das ist alles so tragisch. Und dann nimmst du dir einfach so 10, 15 Minuten Carl Urban als Johnny Cage und du weißt alles, was du über diesen Charakter wissen musst, mit einem unfassbar tollen und kreativen Weg, diese Figur zu erzählen. Und da war dann der Moment, nachdem der Einstieg so ein bisschen weird war. Also ich glaube, Mortal Kombat 2 hat die merkwürdigste Titeleinblendung in der Geschichte des Films.
Ja.
Und dann wusste ich, da war ich noch so, und dann Exposition Dump, und dann betritt Carl Urban die Bühne und dann wusste ich, okay, jetzt geht der Film los, jetzt, und ich habe dieses Grinsen auch nicht mehr rausbekommen, sage ich ganz ehrlich. Und das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich war dann sehr gespannt, wie dann der erste Kampf eben ausgeht. Da ist eben auch wieder hier cool eingepackter Fanservice, so nach dem Motto Finish him und dann was halt passiert, wenn man nicht weiß, wie man ein Fatality macht.
Genau.
Das ist großartig. Nimmt natürlich dann den Kampf mit Sonja gegen, wie hieß sie?
Königin Sindel war das.
Genau, Königin Sindel. Nimmt dann da fairerweise ein bisschen die Spannung raus, weil du halt weißt, ne, wie das jetzt dann ausgehen muss. Dafür war der Kampf dann aber relativ kreativ mit diesem sehr kleinen, mit dieser extrem kleinen Kampfarena, die aber extrem kreativ genutzt wird. Mhm. Und das war dann auch so, okay, sie haben gelernt, sie machen kein reines Schnittgewitter mehr, sie zeigen auch mal was. Cool, 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 cool. Also das hat mir alles sehr, sehr, sehr gut getaugt, aber ich hatte da auch kein mulmiges Gefühl irgendwie so, was dann den Kampf anging, sondern es war so, okay, die Schiene fahren sie, okay, das nimmt ein bisschen die Spannung aus den Kämpfen raus, weil du ungefähr weißt, wo, auf welcher Seite jetzt hat, wie, wo jemand rausfällt, sagen wir es mal so. Mhm,
ja.
Aber auf der anderen Seite macht es den Film nicht schlechter, weil du guckst ihn halt jetzt nicht wegen der Dramaturgie. Sagen wir mal ehrlich. Du guckst ihn wegen den Kämpfen. So.
Definitiv. Ich hatte nur ein bisschen Schiss, weil durch diese großartige Einführung von Johnny Cage und weil ich da auch wieder gesehen habe, so, ey, Carl Urban, der ist für diese Rolle geboren und ich würde, am liebsten hätte ich jetzt auch einfach nur 2 Stunden nur Johnny Cage und sonst niemanden, hatte ich ein bisschen Schiss, dass er dann quasi eine kleinere Rolle in diesem großen Ganzen spielen wird. Weißt du, weil ich dann dachte so, okay, das, also entweder wird er jetzt rausgeschrieben oder er merkt, dass er eben nichts beitragen kann und hat dann eine wesentlich kleinere Rolle im Film und dann sehe ich halt nichts mehr von seiner großartigen Performance. Das war so eher die Befürchtung, die ich hatte, die aber zum Glück nicht eingetroffen ist, sondern wir bekommen ja von Johnny Cage noch einige großartige Szenen zu sehen. Und ich muss auch sagen, der Humor hat da für mich komplett gezündet. Also nicht nur, weil Carl Urban wieder Carl Urban Dinge macht, sondern weil ich ihn noch einfach von den Dialogen einfach umwerfend geschrieben fand.
Ja, oder unterschreibe ich so. Also er hat ja dann auch später nochmal seinen großen Moment gegen Baraka,
ja.
Was auch einfach so unfassbar lustig war. Und das war halt zum Beispiel ganz, ganz spannend, weil ich, was einen Vorwurf, den ich am Ende von vielen aus der Presse raus, was halt schräg ist, wenn ich das so sage, weil ich gehöre ja selber mit zur Presse oder aus dem Kritikerbereich, ja, dass sich das alles irgendwie so wahnsinnig bierernst genommen hat, wo ich mir auch so dachte, aber das ist doch so Teil dieser ganzen Mortal Kombat Lore irgendwie so. Die Fights, die Inszenierung, die Sets und so, das ist ja schon alles, ne? Hier theatralisch, opernhaft fast schon mit dieser krassen, auch in den Games, ne? Mit dieser epischen Musik und alles ist immer größer, höher, weiter. Und dann hast du aber halt auch so diese lockeren Sprüche und du hast halt einen Johnny Cage, der halt seinen Nutcracker macht und so. Und für mich hat sich's persönlich den ganzen Film hindurch sehr, sehr gut die Balance gehalten aus, ey, wir wissen, warum ihr hier seid, wir nehmen das alles nicht so ernst, wir wissen, wer Johnny Cage ist, wir wissen genau, wie wir inszenieren müssen und du weißt genauso wie wir, wie dieser Film ausgeht, aber wenn wir halt auch mal ein bisschen ernst, ein bisschen Theatralik reinbringen, wenn alles mal so richtig mal aufgezogen wird, als würden wir gerade das Finale von Herr der Ringe gucken, dann lass uns das doch einfach mal machen und da hatte ich auch meinen Spaß mit. Also wenn dann ein richtiges Orchester einsetzt und sich dann die da irgendwie böse angucken, als würde es jetzt wirklich um das Schicksal der Welt gehen, was es ja eigentlich auch tut, dann habe ich damit halt auch Spaß und finde das im Einvernehmen oder im Einklang mit Mortal Kombat und sitzt dann halt nicht da und sagst so, das ist aber schon ein bisschen arg ernst. Wie war es da bei dir? Kannst du das irgendwie nachvollziehen oder?
Nee, ich bin auch absolut bei dir, weil wir haben das ja eben schon angesprochen, dass sich diese Reihe ja auch bei den Figuren nicht immer so hundertprozentig ernst nimmt und auch wenn du dir die Spiele anguckst, da fangen wir mal bei den Fatalities an, so gerade auch in den neuen Mortal Kombat, die manchmal einfach so ultra übertrieben sind und so, ja, ich habe dem gerade die Wirbelsäule rausgerissen und jetzt spiele ich damit quasi nochmal Baseball oder ramme die sonst wo rein oder keine Ahnung, was die da alles noch für einen Shit mit den Körpern anstellen, wo du halt weißt, das ist einfach so drüber, dass du es nicht mehr ernst nehmen kannst. Und dann hast du auch Areale, wo sich 2 Kämpfer in einem Teehaus prügeln und hinten dran sitzen noch die Leute und schlürfen noch gemütlich ihren Tee, während die vorne alles zerlegen. Also deswegen, ich war da auch absolut bei dir, dass mich das extrem unterhalten hat, sowohl in diesen Spitzen, wo alles extrem episch ist, als auch in diesen humoristischen Momenten. Und ich finde, das geht auch über dieses reine Comic Relief hinaus, ne, dass du halt nicht nur einfach zur Auflockerung mal einen Spruch hast, sondern dass ja das auch wirklich zu Johnny Cages Figur dazugehört und noch zu einer Figur, zu der wir gleich noch im Spoilerteil kommen. Aber gerade wenn du eben zwei Figuren auf einem Haufen hast, die sich ständig One-Liner um die Ohren hauen, das hätte zu viel sein können. Aber Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert.
Du meinst jetzt bei Kate und bei
dem anderen mit K.
Genau. Ja, also die haben ja durchaus einen sehr eigenen Humor und wie du sagst, also es ist gut portioniert. Und Carl Urban kann ja dann auch eher mal durch andere Dinge als nur durch, keine Ahnung, fuck, sagen, glänzen. Und wie gesagt, alles, was er später mit Baraka zu tun hat, ist halt auch einfach wirklich absolut großartig. Dann dürfen auch die anderen um ihn herum, also gerade vor allem Sonja und auch Jax, dürfen halt beide auch mal zeigen, dass sie beide halt auch ein bisschen komödiantisches Talent haben. Und das ist schon alles sehr, 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 sehr lustig. Obwohl es in dem Fall ziemlich bierernst auch zur Sache geht. Also das hat mir sehr gut gefallen.
Und wo du gerade den Baraka und Johnny Cage-Moment angesprochen hast, dann können wir ja gerne mal zu den Kampfchoreografien kommen. Dann haben wir, glaube ich, so für die Leute, die jetzt erstmal nochmal in den Film reinschnuppern wollen, alles so möglichst spoilerfrei abgedeckt. Und dann können wir nochmal ein bisschen, ein paar Minuten in den spoilerhaften Part einsteigen. Nämlich die Art und Weise, wie die Kämpfe ablaufen, wie diese choreografiert werden. Da sieht man ja bei Carl Urban schon, dass er jetzt kein ausgebildeter Stuntman oder Martial Arts Experte ist. Das ist dann halt doch ein bisschen zerschnittener, aber ich fand es trotzdem noch extrem gut inszeniert. Aber gerade für die Schauspielerinnen und Schauspieler, die Martial Arts technisch so ein bisschen was auf dem Kasten haben, fand ich schon, dass sich der Film da deutlich zum ersten gesteigert hat. Wie sah es denn da bei dir aus?
Absolut. Also es tat dem Film sehr, sehr gut, dass sie sowohl den Kameramann als auch den Editor als auch die Stunt-Choreografen und Fight-Choreografen nicht komplett, aber Kameramann ist komplett ausgetauscht, Editor ist komplett ausgetauscht. Die Writer haben sie ausgetauscht, beziehungsweise du hattest ja im ersten Teil, glaube ich, irgendwie drei Writer und jetzt hast du auch da nur noch einen und du hast auch den Kampfchoreografen und so hast du alles einmal komplett im Hintergrund ausgetauscht. Und ich finde, das tat dem Film sehr, sehr, sehr gut, dass man einfach gesagt hat, okay, ey, es ist ein Film, der geht um Kämpfe, da kommen alle möglichen Kampfkünste zusammen, von brachialer Typ, haut mit dem Hammer überall drauf, zu Johnny Cage, der halt improvmäßig ein bisschen irgendwas machen muss, weil er eigentlich nur Schauspieler ist und ganz früher vor 40 Jahren irgendwann mal Karate gemacht hat.
Fünf schwarze Gürtel.
Ja, mindestens.
Mindestens
behauptet. Bis halt zu fernöstlichen Kampfkünsten, die dann aber halt auch noch mit Requisiten und so zusammenkommen. Und das ist ein völlig anderer Film, was die Stunt- und Kampfarbeit angeht. Ist es immer noch geil? Und auch da habe ich Kritik gehört so von Leuten aus dem Publikum danach, die gesagt haben, ja, die Kämpfe sind halt irgendwie super krass verschnitten, wo ich mir denke, so habt ihr den ersten Teil gesehen? Also man muss fairerweise sagen, es ist kein Ong Bak. Es ist kein The Raid, es ist kein John Wick oder so mit super langen Kampfchoreografien und Einstellungen, aber es ist deutlich über dem Niveau von dem typischen 80-prozentigen Actionfilm, die sonst irgendwie rauskommen. Also du erkennst an den Stellen, wo du was erkennen musst, die Schläge im Gegensatz zum ersten Teil, sie connecten, Dinge, die wehtun, sollen wehtun, tun auch wirklich weh. Und gerade wenn du dann zwei Leute hast, wo wir dann wahrscheinlich im Spoiler-Part gleich noch übereinander herfallen, wo wir dann beide noch miteinander reden, wo es um zwei Figuren geht, die einen wirklichen Videosequenz-Moment haben und vielleicht auch das Highlight des Films darstellen, da hält die Kamera so weit drauf, wie du in Anbetracht der Umstände draufhalten kannst für die ganze Geschichte. Und da muss ich wirklich sagen, geht's noch besser? Klar, aber es ist trotzdem locker besser als 80% dessen, was uns Hollywood sonst an Action verkauft. Also es respektiert endlich dieses Combat und die Kämpfer aus meiner Sicht.
Genau, also dafür, dass es jetzt kein rein rassiger Martial Arts Film sein soll, fand ich, haben die Kämpfe eine gewisse Wucht. Du kannst halt auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern, die jetzt keine ausgebildeten Martial Arts Kämpfer sind, kannst du trotzdem in einer gewissen Weise nachvollziehen, wie die Kämpfe ablaufen. Es macht trotzdem Spaß zuzugucken. Und gerade wenn es zur Sache geht, haben die mich da wirklich umgehauen. Und da können wir ja gerne jetzt mal so in den Spoiler-Part einsteigen. Also falls ihr Mortal Kombat erst noch im Kino genießen wollt, Mortal Kombat 2, dann kommt zu diesem Part gerne zurück. Ihr seid gewarnt. Aber Wir haben ja eben schon Kano aufblitzen lassen, der wiederbelebt wird, und auch der gute Kung Lao, der ja in Mortal Kombat Mortal Kombat 1 stirbt er, ne? Nicht
ganz
nicht
genau,
bei 2, sondern Mortal Kombat 1 stirbt er, und der wird auch wiederbelebt hier in Mortal Kombat 2, soll jetzt für Outworld antreten. Und der darf sich mit Liu Kang messen. Und dieser Kampf, sowohl was das Setting angeht, als auch was die Choreografie angeht, hat mich da wirklich mit schweißnassen Händen im Sitz sitzen lassen. Und das war ja, glaube ich, auch so dein großes Highlight des Films.
Ja, es ist natürlich fairerweise immer ein bisschen schade, wenn das Highlight des Films immer sich so in der Mitte versteckt, sagen wir es mal so. Aber wir haben es gerade angesprochen gehabt, dass du gespielt einmal Max Huang, der Kung Lao spielt, der wiederbelebt wird. Und dann hast du Ludi Lin, den man auch aus dem bekannten, den vorhin von mir angesprochenen Power Rangers-Film als schwarzen Power Ranger kennt, aber jetzt eben auch als Liu Kang mitspielt. Und beide, also ich glaube, der eine, der Max, war oder ist Teil des Jackie Chan Stunt-Teams. Und Ludi Lin, also der Schauspieler von Liu Kang, ist ja auch irgendwie, hat auch im Martial Arts irgendwie aktiv und hat da auch irgendwie seine Erfolge gefeiert. Und du merkst einfach, let them cook, wie man so schön sagt. Ja. Und die beiden kämpfen dann auch wirklich auf einer Stage, auf so einer fernöstlich angehauchten Plateaubühne mit hinten dran blauem Whirlloop, den man so oder ähnlich auch schon aus den Spielen kennt. Und dann kämpfen die beide halt bis auf den Tod gegeneinander. Und das ist in meinem Kopf so knapp eine 10-minütige Kampfsequenz. Es wird in der Realität wahrscheinlich deutlich kürzer sein, aber so mit Setup und allem drum und dran. Und das ist, also um es mit Martin Scorsese zu sagen, es ist pure Cinema. Mhm. ich habe das dieses Jahr bei René auch schon gesagt, als wir über The Astronaut Project Hail Mary gesprochen haben. Ich saß dieses Jahr in Project Hail Mary und habe das erste Mal, und ich glaube, das habe ich dir auch mal geschrieben gehabt, das erste Mal wieder so dieses Gefühl gehabt, so, das ist Kino, ne? Dafür geht man ins Kino. Das ist so ein Moment, den erlebst du. Dieser ganze Film Project Hail Mary hat etwas in mir wieder erlebt, wo ich als Kind das letzte Mal so gefühlt habe, was Kino für mich bedeuten kann. Und Mortal Kombat 2 kann das nicht auf Filmlänge, aber dieser Kampf ist so dieses Entertainment-Kino, wie man es ja heutzutage auch öfter mal vermisst. Das ist einfach pures Entertainment, die ganze Inszenierung, die Musik an der Stelle. Die Musik an der Stelle ist wirklich, ich habe das vorhin, ist wie Helms Klamm. Das ist so kurz bevor Helms Klamm gestürmt wird. Also da ist wirklich die Streicher und das Orchester, was da hinten dran abgeht, die spielen, als würde wirklich ihr Leben davon abhängen, als würde sonst der Regisseur sich alle erschießen. Und dann hast du endlich auch den Mortal Kombat Score, der da hinten mit reinläuft. Und dann hast du eine geile Choreografie und dann werden diese Requisiten cool eingesetzt. Dann nutzt er halt seinen Hut die ganze Zeit und nutzt die ganzen Moves aus dem Spiel und teleportiert sich da durch die Gegend. Und ich saß da, ich habe das fetteste Grinsen meines Lebens auf dem Gesicht gehabt und habe einfach gemerkt, wie rechts und links so alle so, ja, ist ganz nett. Und ich sitze da einfach da und dachte mir so, oh mein Gott, Mortal Kombat. Also ich war wirklich absolut ekstatisch in diesem Moment, weil es alle, ich glaube, das ist ein Schritt weiter und du würdest selber den Controller in der Hand haben.
So. Mhm.
Wie ging es dir denn damit?
Also gerade was die Choreografie angeht, als auch die Inszenierung, wie viel da stehen gelassen wird, dass du teilweise wirklich nur diese Seitenperspektive hast, diese Seitenansicht und die zwei ohne Schnitt auch mal eine gewisse Zeit aufeinander einprügeln. Dann hast du noch diese Fallhöhe, die dazu kommt, ne, weil du hast ja Liu Kang und Kung Lao, die ja vorher Brüder waren, und Liu Kang ja immer noch nicht über seinen Tod hinweg ist und jetzt steht er auf einmal wieder vor ihm und er muss erstmal für sich klar bekommen, okay, das ist nicht der Kung Lao, den ich früher kannte, aber irgendwo scheint er noch präsent zu sein. Also ich kann ihn anscheinend wieder zurückholen. Dieser innere Kampf, den er noch mit dazu hat, während sie miteinander kämpfen. Ne? Du siehst, er hält sich teilweise zurück. Er will ihn nicht umbringen. Er hat aber auch keine Wahl. Er versucht, an ihn ranzukommen. Der Kampf an sich ist ja wirklich schon grandios. Und diese Ebene mit dazu macht das für mich halt wirklich auch zu was Besonderem. Und da kann ich dir nur zustimmen. So gerade wenn man das im Kino sieht, dann denkt man ha, wirklich so, ha, dafür sitze ich hier. Dafür hat sich das gelohnt, auch heute hier hinzufahren.
Ja. vor allem dann auch denkst du erst, oh Gott, jetzt kommt wieder dieser Moment und irgendeiner opfert sich und bla. Und dann gibt es dann aber auch direkt die UNO-Reverse-Karte und wie das dann aufgelöst wird. Das war so, okay, oh, okay, so macht ihr das.
Ja.
Und dann hast du halt nochmal den Moment aus dem ersten Teil. Nicht ganz so blutig, fairerweise, muss man sagen, aber in dem Fall war es völlig in Ordnung, dass der Finisher ein bisschen dezenter war. Aber das war halt einfach wirklich, also ich hätte mir den Moment hätte ich mir wirklich mal wieder in einem vollen Kinosaal mit Fans gewünscht, weil ich glaube, das ist einfach, das wird der Selling Point für den Film sein, dieser Moment, diese ganze Sequenz. Und das war halt ganz amüsant, weil du weißt, wir reden sehr, sehr viel darüber, dass ja gerade mit Michael und auch jetzt mit Mario Galaxy so ein bisschen dieses Kritiker versus Audience, ne, dass das wieder so aufgestachelt wird und künstlich auch so ein bisschen vorangetrieben wird. Aber fairerweise gab es dann halt auch zu der Szene danach ein paar Unterhaltungen, wo dann war, naja, mir hat bei dem Kampf ich zitiere original, mir hat bei dem Kampf dann irgendwie so ein bisschen die Fallhöhe gefehlt, weil der ist ja vorher gestorben, jetzt war der wieder da. Also keine Ahnung, also wenn Figuren da sterben bei Mortal Kombat und die können einfach wiederkommen, dann ist für mich irgendwie da der Reiz auch irgendwie raus, wo ich mir so denke, so ey, das war eine Revenant-Version von ihm. Das ist der Grund, warum es den Nether gibt, damit du diese Figuren immer wiederbringen kannst.
Ja.
Ach so, ja, okay. Und dann so, und das war dann so der Moment so, okay, und das habe ich nicht selten gehört. Ne? Kann es irgendwie sein, dass Mortal Kombat irgendwie gar keine Regeln hat? So, oh Gott, okay. Das wird sogar adressiert im Film. So.
Ja, genau.
Und ich glaube, dass das, warum ich auch so unbedingt mit dir über diese Szene so in diese Intensität aussprechen möchte, ist einfach Kritiker oder Leute, die halt diesen Film gucken, um ihn zu bewerten, rein handwerklich und überhaupt nichts mit Mortal Kombat zu tun haben, werden halt genau diese Fragen dann stellen und das wird sich dann am Ende wieder auf die Wertung halt auch widerspiegeln, weil natürlich könnte man da das noch besser inszenieren und so, aber wir reden von einer Videospielverfilmung und die Leute, die Fans, also ich zähle mich damit dazu, obwohl mein Herz ja nicht unendlich dranhängt, gehst ja deswegen da rein. Und da stelle ich mir nicht die Frage, wie kann der wieder da sein? Oder kann es sein, dass das keine Regeln hat? Sondern dann will ich, dann wie wir beide so, yeah, geil. Mhm. So, ne? Und dieses Gefühl ist einfach schwierig, irgendwie auch in eine Zahl zu pressen, wenn der Film drumherum dann am Ende vielleicht, ne, so oder so gesehen werden kann.
Ja, ich habe mich danach auch dabei erwischt, wie ich dachte, so, okay, ich kann jetzt tatsächlich ein bisschen besser nachvollziehen, wie sich so mancher Super Mario Fan gefühlt haben mag, wenn dann Leute halt sagen, ja, der Film hat ja gar keine Story. Also es ist ja in dem Sinne eine valide Kritik, die du halt anbringen kannst, aber dass dann eben auch Leute sagen, ja, der muss für mich keine Story haben, weil in den Spielen laufe ich halt von Punkt A zu Punkt B und bin halt in einer anderen Welt und springe Koopas auf den Kopf und da war es das für mich und mehr erwarte ich von dem Film auch nicht, dann ist das vollkommen valide. Also ich glaube, da würde ich mir manchmal auch wünschen, dass man da vielleicht so eine gewisse Offenheit hat als Kritiker, dass man dann so entweder sich mal kurz vorher mit dem Ausgangsmaterial auseinandersetzt oder dass man halt zumindest einfach da reingeht und sagt, ja, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln und versucht, das nicht alles zu kleinteilig auseinanderzunehmen, denn im Endeffekt will der Film ja primär unterhalten und jetzt auch keine tiefgründige Charakterstudie sein.
Genau. Vor allem ist es ja nicht nur auf Member Berries gemünzt, wie es dann beim Galaxy-Film ist, wo dann irgendwie nur irgendwas durchs Bild läuft und alle sagen, oh, guck mal, der. Sondern das ist ja an sich auch ein cooles Action-Set-Piece. So, aber du musst halt, ja, das sieht dann so künstlich alles aus. Ja, es sieht künstlich aus, weil das so, also es ist eine Plattform, die im Universum irgendwo schwebt. Bruder, wie soll es denn aussehen? So, weißt du? Also es macht halt Sinn in dieser Welt und ja.
Ja, genau. Und wenn es halt irgendwie in irgendeinem Hinterhof in L.A. der Fight gewesen wäre, dann wäre es halt eben nicht Mortal Kombat gewesen. Dann wären wir bei Street Fighter und das wäre dann eben halt was anderes.
Das kriegst du dieses Jahr ja auch noch.
Ja, genau. Da bin ich mal gespannt, wie da die Stimmen ausfallen. Ich könnte mir vorstellen, positiver, weil da viele Kritikerinnen und Kritiker aus der Super Nintendo-Ära mit am Start sind und da bestimmt wahrscheinlich auch eher die Connection da ist als bei einem Mortal Kombat.
Ja, ich glaube, Street Fighter war immer der gefälligere Titel, der popkulturell mainstreamigere Titel als Mortal Kombat. Weil, wie gesagt, Thema Zugang, Street Fighter konntest du halt in jedem Land kaufen, Mortal Kombat hat lange Zeit nicht. So.
Ja.
Wie fandest du denn so die anderen Stages? Weil jetzt haben wir über die gesprochen. Gibt ja dann doch noch die ein oder andere, ne, ob es jetzt mit Baraka irgendwie in der Wüste ist oder halt auch hier der Kampf mit Sonja in dieser Spike-Hütte und so, die ja sehr klar nach Stage aussieht. Haben die dir auch getaugt oder warst du da schon so, ja, ein bisschen mehr Mühe hätte man sich da auch geben können?
Nö, also die fand ich eigentlich ganz cool. Bei Baraka, dieses Dorf hat mich extrem abgeholt, weil es ja auch zeigen sollte, wie eine Welt aussieht, wenn Outworld gewinnt. Also was auch der Erde blühen könnte, dass es eben auch so ein bisschen Mad Max-mäßig ist und du dann versklavte Clans hast, die dann für die Oberen sorgen müssen. Bei der Stage mit den Spikes, die Idee fand ich ganz cool, aber ich hatte so das Gefühl, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob du diese Stage kennst, diese Brücke mit den Stacheln aus den alten Spielen, dass das quasi unten die unterste Ebene ist, wo du hinterher jemanden mit einem Fatality quasi runterboxen kannst, dass der in den Stacheln landet. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht gehen sie gleich auf die Brücke rauf und war ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Fall war. Und die Stage mit Cole fand ich eigentlich ganz cool. Und das bringt mich zum nächsten Spoilerpunkt. Der Film entscheidet sich ja zu sagen, okay, gut, wenn ihr den Cole halt nicht mögt, dann hat er halt einen Kampf und dann lassen wir den Hammer fallen sozusagen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir tat da Louis Tan schon so ein bisschen leid, dass er da, obwohl er vorher ja auch noch groß ankündigt, ja, ich bin ja hier, obwohl ich Frau und Kind habe, weil ich die Erde verteidigen möchte und alles für diese Menschen gebe, dass er da eine große Rede hat und da wird er eigentlich direkt aus dem Spiel genommen. Fand ich für ihn so ein bisschen schade, aber ich kann es natürlich verstehen, dass man da auch sagt, so hey, wenn euch die Figur nicht gefallen hat, dann müssen wir jetzt auch keinen Hehl draus machen, dann soll es halt nicht sein und dann darf der gute Cole auch das Zeitliche sicken.
Ich habe gejubelt. Mir war das so scheißegal. Ich habe am Anfang schon gemerkt, oh, der hat sehr wenig zu sagen. Er läuft eigentlich fast immer im Hintergrund. Mhm. Und dann wird quasi aufgebaut, dass er diesen Kampf ja gar nicht gewinnen kann, aus cheatigen Gründen. Genau. Und dann war so, okay, cool. Und dann kam der Hammer, dann war Stop Hammer Time und dann war einfach so, Gott sei Dank, yes. Und ich hab so geklatscht. Und alle drumherum gucken mich so an, so, nee, es war mir egal. Wie du sagst, mir tut es um den Schauspieler natürlich leid, weil das natürlich sehr, sehr, sehr undankbar ist. Aber auch da, ne, nur weil jemand weg ist, heißt das ja nicht, dass er weg ist. Es gibt ja noch den Nether und da kommen die Seelen ja alle hin. Und vielleicht kriegt er im dritten Teil, wenn er denn kommt, dann auch nochmal so einen Kurzauftritt oder darf auch nochmal aus seiner Höllenecke rausgehen. Aber ja, ich muss gestehen, ich scheiß auf ihn. Fuck him. Sorry.
Ja, und das wird ja angeteasert, dass der dritte Teil dann im Netherrealm stattfinden soll, wo sie dann alle gefallenen Helden wieder zurückholen. Von daher, also ich würde mich für ihn freuen, wenn er auch wieder mit dabei ist. Der muss ja dann keine große Rolle haben, aber wenn er dann auch wieder so eine kleine Nebenrolle hat, wie jetzt in Mortal Kombat 2, finde ich das auch in Ordnung. Würde mich auf jeden Fall für ihn freuen. Oder er ist einfach in irgendwelchen anderen coolen Filmen zu sehen, die ich mag. Das, da hätte ich auch nichts dagegen. Da muss er ja auch in Mortal Kombat 3 mit dabei sein.
Hat er jetzt wieder Zeit und den Kopf frei.
Genau. Also mal schön rausgepustet, schön freigepustet. Ja, da bleibt vielleicht so noch das Finale, über das wir mal reden könnten, sowohl effekttechnisch als auch was da aufgefahren wird. Es muss ja dieses Medaillon vernichtet werden, damit Shao Kahn besiegt werden kann, weil er dadurch ja unsterblich ist. Das Ganze findet ja auch im Netherrealm statt, in dieser Höllendimension, wo sie dann natürlich auch auf Sub-Zero und Scorpion wieder treffen, weil die beiden ja auch tot sind und sie quasi sozusagen reaktiviert werden von der jeweiligen Seite. Einmal um das Medaillon zu verstecken und einmal in Form von Scorpion, um Hilfe zu ersuchen, um das Ganze zu zerstören. War eine hektische Angelegenheit, fand ich. Effekttechnisch jetzt auch nicht immer erste Sahne. Aber ich fand so vom Spannungsfaktor und wie die Kämpfe da abgelaufen sind, gerade auch mit Kano und Johnny Cage, die sich da die One-Liner um die Ohren hauen, fand ich es auf jeden Fall ein guckbares Finale, das mich ganz gut unterhalten hat. Wie schaut's da bei dir aus?
Ich muss dich einmal korrigieren. Es ist natürlich nicht mehr Sub-Zero, sondern er ist jetzt Noob Saibot, seine Reinkarnation, weil er ja mit seiner Seele im Netherrealm in der fünften Ebene gefangen wurde und deswegen wieder als absolut Böses auferstehen konnte. Also er ist nicht mehr Sub-Zero. Spoiler, Nerd-Ende. Aber ich stimme dir zu. Ich fand es als Finale ein bisschen zu ausufern. Ich hatte teilweise so ein bisschen Spawn-Vibes, wenn sich noch jemand erinnert an den Film aus den 90ern. Wenn es da in die Hölle geht, also ganz so schlimm ist es nicht. Er hat seine coolen Momente. Wie kann ich dieses Amulett zerstören? Ja, vielleicht steht die Anleitung auf der Rückseite. Oh, warte, ja. großartiger Moment. Also ich habe wirklich laut gelacht. Aber ich fand das Bild ab mit Scorpion und mit diesem Garten und so, fand ich sehr, sehr cool und wie das dann zerlaufen ist. Aber ansonsten, wie du es auch gesagt hast, es ist sehr hektisch und dadurch, dass ja im Endeffekt Scorpion oder eine Digitalversion von Scorpion gegen eine Digitalversion von Bi-Han kämpft, es sieht halt dann so aus, wie es ist. Es hat sehr viel Videospiel-eske Ästhetik. Das muss man, das kann man gut oder schlecht sehen. Nach dem, was in der Mitte passiert ist, muss ich aber gestehen, war das so, okay, es muss halt noch gemacht werden, es muss halt noch stattfinden, während weiter oben halt der Kampf, in Anführungsstrichen, der richtige Kampf oder der Parallelkampf stattfindet. Aber ja, war gut. War immer noch besser als alles, was der erste Teil hatte, aber nach dem Kampf in der Mitte wirkte das Ganze so ein bisschen wie, ja, Zeit ging aus, Budget ging aus, ging jetzt halt nicht mehr anders.
Ja. Hm. Ja, stimmt. Noob Saibot, der hatte ja auch die schwarze Rüstung dann an.
Genau, und da kann der ja auch quasi sich duplizieren, diese Schattendoppelgänger, die ja quasi genau an ihn gebunden sind und so.
Den du quasi aus ihm rausprügeln musst und solche
genau, ja,
schönen Scherze, die sie dabei hatten. Wie geil ist eigentlich das Noob Saibot? Ich muss mal gucken, ob das irgendwie eine tiefere gehende Bedeutung hat, statt irgendwie einen mächtigen Kämpfer Noob mit Vornamen zu nennen. Und das hat bestimmt dann im Chinesischen irgendeine spezielle Bedeutung, nehme ich mal an. Oder es wieder dieses Mortal Kombat Augenzwinkern, das kann natürlich auch sein.
Ja, passt ja auch zu Ed Boon, also umgekehrt ist ja auch Noob, so ja, irgendwie. Vielleicht ist es auch das. Aber da habe ich mich jetzt, wie gesagt, das ist dann das Thema, wo dir jetzt wahrscheinlich jeder Hardcore-Fan sagen würde, das ist weil, aber da hört es dann bei mir auf. So, ich weiß, dass der existiert, ich kenne seine Fähigkeiten und so, aber ich weiß halt nur, dass es halt inoffiziell halt nicht mehr Sub-Zero ist, sondern ja, er hat sich quasi wie ein Pokémon oder ein Digimon digitalisiert, so.
Er ist auch geröstet worden, ist einmal jetzt gut durch aus dem ersten Teil. Von daher, das verändert einen ja auch.
Ja,
aber da würde ich sagen, Phil, dann lass uns doch gerne einmal ein Fazit ziehen zu Mortal Kombat 2, gerade jetzt auch im Vergleich zu Mortal Kombat 2021. Da warst du ja nicht der größte Fan von. Man hat es ja schon ein bisschen rausgehört, aber wie würdest du denn jetzt so Teil 2 im Vergleich zu Teil 1 ranken? Und warst du auch als Mortal Kombat Spielefan begeistert?
Das ist eine Videospielverfilmung, über die wir sehr wahrscheinlich, also man redet ja sehr regelmäßig über die 5 besten Videospiele aller Zeiten und die Liste ist ja seit Jahren relativ festgefahren, würde ich sagen. Ich glaube, Mortal Kombat ist einer dieser Kandidaten, den man dann auch in Zukunft vielleicht in dieser Liste finden könnte. Ich glaube, das muss man so ein bisschen aus zwei Seelen heraussehen. Als eines, als Film ist das, also als Film qualifiziert sich das ja kaum als in Anführungsstrichen richtiger Film, weil es gibt ja kaum eine wirkliche Story oder Handlung. Und wenn du da jetzt halt reingehst und einfach, ne, ob du jetzt einen Martial Arts Film erwartest oder sonst irgendwas, ich glaube, da wirst du keinen Spaß mit haben, so ehrlich muss man sein. Aber so als Film für die Fans, als Follow-up für dieses sehr, sehr, sehr schwache Build-up des ersten Teils, ist er in jedem Maße deutlich besser. Er ist super unterhaltsam. Für mich als, also nicht Vollblut-Fan, aber für mich als jemand, der dieses Franchise sehr gerne mag und die letzten 10 Jahre auch sehr aktiv verfolgt hat, ist alles drin, was ich vom ersten Film ja schon gewünscht hätte. Ich habe viel gegrinst, ich habe viel laut gelacht, ich habe viel innerlich geklatscht. Ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt diesen einen Moment, der einfach mietfrei in meinem Kopf leben wird bis Ende des Jahres. Und ich bin aktuell sogar so euphorisch, jetzt halt dich fest, dass ich geneigt bin, tatsächlich eine 4 von 5 zu geben.
Mm.
Einfach aus dieser ganzen Umsetzungsgeschichte, so dieses, okay, wir haben aus den Fehlern gelernt, wir haben das ganze unnötige Fett weggeschnitten, es ist fast nur noch das Fleisch da, die Neuzugänge sind super, du hast alles verbessert, was in der Kritik vorher war. Geht alles noch besser? Ja. Aber wir reden am Ende auch immer noch über eine Multimillion-Dollar-Studioproduktion in einem Franchise, das vielleicht auch noch auf den dritten Teil raus will und das halt erstmal bübern muss, ob wir überhaupt einen dritten bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das schon bestätigt ist. Aber ich bin wirklich am Ende als einer der wenigen im Saal, muss ich auch fairerweise sagen, wirklich glücklich und zufrieden aus diesem Kinosaal rausgekommen, weil es da genau das war, was ich mir gewünscht habe und es ist sogar noch mehr, als ich mir gehofft habe. So.
Das klingt ja wirklich super positiv. Also sowohl die Perspektive holt mich das so inszenatorisch ab, als auch holt mich das als Fan ab. Und ich finde, du hast es schon gut beschrieben, dass es einfach eine klare Steigerung zum ersten Teil ist, weil man sich eben nicht nur handwerklich weiterentwickelt hat, sondern weil man eben auch auf Kritikpunkte eingegangen ist, um die dann zu Stärken zu verwandeln. Und ich stimme dir da absolut in den Punkten zu, die du gesagt hast. Also sowohl vom Cast, was er jetzt leisten darf, als auch von der Turnierinszenierung bis zu den Neuzugängen. Wirklich für mich eine runde Sache. Du hast Fanservice, ohne aber die ganze Zeit mit dem Finger drauf zu zeigen und Kennste zu machen, sondern so nach dem Motto, if you know, you know. Und wenn nicht, dann stört's halt auch nicht. Und du wirst nicht die ganze Zeit damit genervt. Ich fand Carl Urban einfach absolut klasse als Johnny Cage. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn man einen Spin-Off-Film macht, wo er einfach nur 2 Stunden geilen Scheiß macht und One-Liner von sich lässt.
Zumindest animiert kennst du das ja schon.
Genau. Aber du weißt ja, Carl Urban ist ja nochmal, der macht ja nochmal.
Das ist richtig, ja.
Carl Urban Dinge und bringt dann auch nochmal ein paar schöne Sachen zu Vorschein. Von daher, ich war auch wirklich begeistert. Aktuell, also da ich dadurch, dass ich im ersten Jahr 3 Sterne gegeben habe, kann ich nicht nochmal 3 Sterne geben. Deswegen schwanke ich aktuell auch schon so zwischen 3,5 und 4.
Der erste muss runter. Das ist viel zu viel. Bei aller Liebe, Daniel. Du musst, mach's dir einfacher.
Ja, aber wenn ich jetzt dem ersten 2,5 gebe und dann sage, ja, der zweite kriegt von mir 3, das ist ja doof. Das ist ja doof. Von daher.
Liegen die tatsächlich nur so einen halben Punkt für dich auseinander?
Nee, deswegen ja, das muss ja deutlich sein. Deswegen
schwank
ich ja gerade zwischen 3,5 und 4. Genau. 5 mit Herzchen und dann war es die Schose. Ja, von daher. Also vielleicht werde ich den ersten auch nochmal ab, jetzt wo ich den zweiten gesehen habe, mal gucken. Aber ich würde sagen, aktuell zwischen 3,5 und 4 schwank ich da auch. Ja.
Also ich glaube, so ganz realistisch, wenn man es wirklich nüchtern betrachtet, ist das so ein guter 3,5-Sterne-Film. Wie gesagt, spätestens als Johnny Cage seinen Signature-Move gemacht hat. Und auch ich da kaum im Sitz sitzen konnte, während drumherum einfach alle so, du hast das Augenrollen einfach aus den Hinterdreien, du hast es gehört. Ja. So, oh Gott, ist das infantiler Kinderscheiß, so nach dem Motto. Und ich sitze einfach da, ja, er hat's gemacht. Er hat den Nutcracker gemacht. ist halt so, deswegen, ich denke mal beim zweiten Mal gucken, ich werde vielleicht meiner Partnerin irgendwie nochmal schauen. Ich denke mal beim zweiten Mal gucken, wird es dann auch realistisch so eine 3,5. Aber jetzt aktuell einfach so aus wirklich viel Fanbrille und niedriger Erwartungshaltung, diese ganze Kombination. Ich reiß mich jetzt im Moment auf 4 von 5 hin. Vielleicht ist das in 1-2 Wochen noch anders.
Ja. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall diejenigen sein, die da die Fahne hochhalten. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den anderen eher so ein 2,5er wird. Also jetzt nicht bei den Leuten da draußen, sondern bei den anderen Leuten, die mit mir in der Pressevorführung waren. Ja. Außer den Leuten, die halt mit den Spielen was anfangen konnten. Ich hatte 2 Fans der Reihe neben mir sitzen und die waren eigentlich auch durchweg begeistert und gut unterhalten. Von daher kann ich mir vorstellen, dass da wieder dieses Gefälle auftreten wird zwischen KritikerInnen-Meinung und der Meinung von den Leuten, die jetzt mit den Spielen mehr anfangen können.
Denkst du, der Film wird erfolgreich? Denkst du, er wird ein Box-Office-Hit? Weil der erste hat es ja schon schwer gehabt. Der hatte ja, glaube ich, einen Kino-Release. Der hat ja irgendwie auch ein bisschen was eingespielt. Ich glaube, 80 Millionen oder so. Aber ne, Covid, du hast es schon gesagt. Denkst du, der zweite holt sein Budget rein?
Oh, schwierig. Ich weiß leider nicht, wie viele Leute tatsächlich jetzt den ersten gesehen haben und gesagt haben, boah, da hätte ich gerne mehr von. So, wenn wir für den ersten halt schon reelle Zahlen hätten, wo du so ein bisschen dran ableiten kannst, okay, wär das damals schon ein Box-Office-Erfolg gewesen, dass du schon weißt, die Leute gehen definitiv auch in den zweiten. Ja. Also ich würde es mir wünschen, tatsächlich. Ich würde es mir wünschen, dass das so ein Dark Horse ist, wo jetzt keiner erwarten würde, dass da ordentlich bei was rumkommt und der jetzt einfach so viel einspielt, dass man direkt sagt, komm, wir machen auch einen dritten.
Ich bin gespannt, dass er hat ja in Anführungsstrichen nur 68 Millionen gekostet. Das ist ja heutzutage fast schon Mikrobudget, muss man ja leider sagen. Ja. Das heißt, er sollte mit dem einigermaßen guten Lauf schon seine 100, 120 Millionen bekommen. Ich hoffe es. Also ich würde mir tatsächlich, nach dem ersten wollte ich keinen zweiten haben, jetzt nach dem zweiten will ich unbedingt einen dritten haben. Also ich hoffe wirklich, dass es klappt und ich drücke dem Film die Daumen.
Genau, jetzt wo wir wissen, sie haben daraus gelernt und sie haben jetzt eigentlich so die Blaupause gefunden, die uns zumindest gefällt. Dann würde ich mir auch wünschen, wenn sie jetzt noch die Möglichkeit hätten, dann noch einen dritten nachzusetzen.
Yes.
Ja, und ansonsten gucken wir dann, ob sich zu der Riege der guten Videospielverfilmung, wo sich jetzt Mortal Kombat 2 hinzugesellt hat, auch Street Fighter dieses Jahr einreiht. Die Daumen sind gedrückt.
Ja, ich hab Bock. Ich hab den Teaser-Trailer, also ich hab den Trailer so nach 30 Sekunden ausgemacht, aber der Vibe, was sie da gezeigt haben, ich glaube, wenn ich will es nicht jinxen, aber ich muss sagen, wenn da jetzt noch was schief geht, haben sie es sich echt verdient.
Genau. Na, wir jinxen hoffentlich nix und freuen uns dann hoffentlich drüber, wenn wir rauskommen und sagen so, geil, zwei geile Fallspielverfilmungen in einem Jahr. Das muss man erstmal schaffen. Super Film. Dann danke ich dir, dass du heute Gast warst und mit mir Mortal Kombat 2 gefeiert hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und euch da draußen, hört auch fleißig bei Ruhe im Saal rein. Der Phil hat ja eben schon die Episode gehighlightet über die Warner Animated Movies. Da setze ich auch gerne den Link in die Shownotes. Da könnt ihr nämlich nach dieser Episode da direkt weiterhören. Ansonsten gibt es auch ganz viele wundervolle Episoden, wo ihr reinhören könnt zu Filme, Serien, Heimkino, Kino. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Und euch da draußen viel Spaß. Geht fleißig in Mortal Kombat 2, ne, damit wir auch einen dritten Teil bekommen, der Phil und ich. Also,
ja bitte,
füllt schön die Kassen. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.
Ciao.